Und damit herzlich willkommen zum Phonolog der Ausgabe 5. Einen langen Zeitraum hat es gebraucht, damit wir uns wieder zusammenfinden. Das liegt irgendwie maßgeblich an höherer Gewalt und daran, dass ich irgendwie nicht dazu gekommen bin. Alle anderen Projekte liegen ja auch da und darben und warten, dass sie mal wieder bedient werden. Aber wir haben uns zusammengefunden, wieder dabei der Bonnie.
Einen wunderschönen guten Abend, auch von mir.
Moin.
Moin.
Bevor wir loslegen mit unserem Kernthema heute, können wir ein paar Hausmeisterthemen machen. Denn wir haben so ein bisschen was.
Ja.
Wir haben uns für ein Logo entschieden.
Ja, yeah. Nach ganzen 3 Monaten, glaube ich, Entwicklungszeit.
Ja.
Schönes Logo, glaube ich. Gelungen.
Ne, weiß ich noch nicht so genau.
Oder?
Also mir fällt das ja äußerst schwer, mich immer für Logos zu entscheiden, beziehungsweise ich bin wahrscheinlich der schlechteste Logo-Bastler der Welt, was man an meinen anderen Podcasts sieht, wo
Nein.
irgendwie die ganzen Logos immer aus meiner Hand kommen und ganz, ganz fürchterlich aussehen. Aber wir haben jetzt erstmal eins und das ist gut so und das sollte auch in allen Feed-Geschichten und überall auf den Webseiten und sowas auch jetzt da liegen. Wo wir gerade bei Webseiten sind, wir haben auch eine Facebook-Seite. Juhu, muss man ja heutzutage nicht haben, wir haben trotzdem eine. Da kann man also uns auch gerne wilde Dinge an den Kopf schmeißen oder auch mal interessante Links zum Beispiel posten, die wir spannend finden könnten, die wir vielleicht über andere Kanäle noch nicht entdeckt haben.
Und die wir auch dann gegebenenfalls verbreiten können.
Genau. Und das dritte kleine Hausmeisterthema, um hier mal in einem Ritt durchzuprügeln und Zeit zu sparen. Also wenn ihr es jetzt an dieser Stelle gerade hört, wisst ihr wahrscheinlich schon mehr, als wir es zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme wissen. Denn eigentlich stehen wir auch kurz davor, Intro und Outro fertig zu haben. Am Intro, das liegt auch gerade wieder bei mir zu Hause, da muss ich eigentlich noch eine Gitarrenschwur einspielen. Ihr wisst ja, wie das ist mit müssen und es dann auch tun. Das leidet gerade, aber vielleicht kriege ich es noch vor der Aufnahme hin. Nee, warte mal, vor morgen früh. Nee, ich glaube, das Intro machen wir dann zur Ausgabe 6. Fällt mir gerade auf.
Ja, also in diesem Jahrhundert wird es irgendwann noch kommen.
Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, ja. Und die ist nicht so unwahrscheinlich.
Nein.
Ja, und natürlich abschließend, um das nicht immer nur am Ende zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs ausgiebige Kommentieren unter manchen Folgen und Erwähnen und natürlich auch Flattern. Da kam jetzt in den letzten paar Monaten, also wir sind ja auch noch nicht so alt und haben jetzt irgendwie eine oder zwei Folgen pro Monat, also es gab mal einen Monat, da hatten wir irgendwie 2 Folgen pro Monat, weil sich das gerade ausgewachsen ist. Da liegen wir in der Regel so bei 4 Euro oder irgendwie sowas. Bin ich mir gar nicht so sicher. Kann auch ein bisschen weniger sein, aber es ist, es kommt was rein und es reicht dafür, uns so kleine Getränke hier fürs Podcasten hinzustellen. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank auch.
Das ist großartig, da kann immer mehr kommen, also vor allen Dingen kann an Kommentaren mehr kommen. Flatterklicks gerne natürlich auch, aber Kommentare sehe ich fast noch lieber. Das finde ich immer super.
Und ihr könnt uns auch alles Mögliche auch fragen, per E-Mail, per Twitter, per Facebook und wir liefern euch dann die Antwort oder wir hoffen, dass wir euch die liefern können.
Genau.
Und bemühen uns.
Genauestens. Und dann möchte ich auch noch was, weil wir das am Ende mal so ein bisschen vergessen, so Links, die man so, über die man gestolpert ist, die vielleicht empfehlenswert wären. Ich bin da letztens über 2 Dinge gestolpert. Das eine ist, manch einer wird Michael Wagner kennen. Ich glaube, der hat sogar deutsche Vorfahren, also war vielleicht auch mal Michael Wagner, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ist das der Betreiber und der Mastermind hinter dem Wireworld Studio. Und die sind gar nicht so unberühmt, denn da haben zum Beispiel solche Bands wie Dokken oder Accept oder Mötley Crüe aufgenommen, aber auch Bands, die vielleicht jemand kennt, der nicht so Rock oder Metal affin ist wie ich. Alice Cooper, Poison, Metallica. Also da gibt es eine ganze Menge, die da aufgenommen haben. Ich gucke mal gerade durch die Liste, ob da auch irgendwas dabei ist, was man kennen sollte. Vielleicht aus dem Bereich Pop oder sowas. Es ist ganz, ganz viel Rock. Und ja, The Rasmus kennt man. Ne, die hatten irgendwie 2008 so ein One-Hit-Wonder, möchte ich es fast nennen. Die hat der Gute auch produziert. Also das liest sich so mehr oder weniger auch wie das Who's Who der Rock- und Metal-Szene durch die letzten 20 Jahre. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Jedenfalls, lange Rede, gar keinen Sinn. Es gibt eine ziemlich ausführliche Studiotour durch die Studios von Michael Wagner mit Michael Wagner. Und ich bin darauf gekommen, als ich irgendwann mal abends dann keinen Bock mehr hatte und dachte so, oh, jetzt 20 Minuten Pause, gönnst dir ein Käffchen und guckst mal so bei YouTube, ne, alles so alle zwei Monate google ich mal oder YouTube suche ich mal. Naja, gibt's kein
YouTube,
richtiges.
YouTube,
ja, ja, genau. Studio-Tour oder Live-Bericht oder irgendwie sowas. Session-Blog oder irgendwie sowas. Und ich stieß auf die Studio-Tour und das sind 10 Teile, irgendwas zwischen 14 und 20 Minuten. Und ich habe sie alle durchgeguckt. Aber ich habe sie, das ist echt geil, weil der Typ ist halt so ein, ja, schon älterer Herr. Ich würde meinen, der ist so Mitte 60. Der hat sich halt die Wireworld Studios so über die letzten 30 Jahre aufgebaut und hat jetzt auch nochmal neu gebaut, also alles neu gemacht und der neueste Studiotechnik da rein. Und das ist echt, für Tool-Fans ist das schon geiler Tobak. Also was der da alles rumstehen hat, unfassbar.
Rumstehen einfach.
Also das... Das lohnt sich echt. Der hat auch ein ziemlich cooles System der Verkabelung, so wenn es darum geht, Amps zu emulieren, die er nicht per Software emuliert, sondern per Hardware emuliert. Also du spielst sozusagen in dem Aufnahmeraum trocken ein, in keinen richtigen Amps, sondern kannst auch kannst natürlich auch, da stehen auch Amps rum, aber du kannst auch trocken, also in eine DI-Box oder sowas. Und dann kann er das im Studioraum, im Monitorraum, dann routen auf alle möglichen Top-Teile, die dann da in der Wand stehen. Und das ist echt geil. Also guckt euch das mal an. Wer Spaß an Tools hat, der wird da, ich bin jetzt fast geneigt, irgendwas Sexistisches zu sagen. Ich tue es mal nicht.
Es können ja auch unter 18-Jährige hören.
Genau, genau. Also der wird da aus der Freude nicht mehr rauskommen. Ich habe das mit großem Spaß getan. Und da die so ein bisschen verteilt waren bei YouTube, habe ich mal eine Playlist draus gemacht und die bei mir auf dem YouTube-Account veröffentlicht. Und da linke ich mal drauf, weil da sind alle Videos schön in einer Playlist zusammen. Der zweite Punkt. Und dann höre ich auch auf zu reden und Bonnie darf wieder. ich habe einen neuen musikrelevanten Podcast entdeckt. Und zwar macht der Messpotein, ich glaube, er heißt auch Michael, wenn mich nicht alles irrt, ist, glaube ich, selber Künstler. Der macht einen Podcast, der sich Messpotein Sessions nennt. Und was er macht ist, der geht zu diversen Bands zu Konzerten oder in Aufnahmeräumen oder sowas und macht mit denen Interviews und spricht mit denen halt so über die Platten, über ihre Musik, die sie machen, über das Konzert vielleicht auch und spielt dann halt öfter mal auch ein paar Musikstücke ein. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ich habe jetzt noch nicht wirklich viel gehört, bin ich nicht zugekommen, aber so, ich habe in 1, 2, 3 Sachen reingehört. Das hat mir stellenweise echt gut gefallen. Vor allen Dingen, weil ich auch einfach finde, dass es viel zu wenig Podcasts gibt, die sich auf so einem Format austoben, also mit Musik einspielen. Und also da kenne ich bei mir aus der Musikrichtung zwar so ein paar, aber da ist auf jeden Fall noch viel, viel Raum nach oben. Du grinst die ganze Zeit so.
Darf ich nicht grinsen?
Doch.
Darf ich mich nie freuen, dass wir heute Abend hier wieder sitzen?
Ja. Achso, ich dachte, das war jetzt auf den Messpotein bezogen. Hätte ja sein können, dass du den kennst zum Beispiel.
Nee.
Okay.
Kannte ich bis jetzt noch nie.
Okay. Ich muss mal ganz kurz was trinken, damit man hier so nicht die ganze Zeit den Sprechkäse von einem Mundwinkel in den anderen schiebt. Entschuldigung, wenn das jetzt eklig war für die Hörer, das tut mir leid. Und die Hörerinnen natürlich. Wir würden uns natürlich auch extrem freuen, wenn es mal Hörerinnen gäbe.
Auf jeden Fall.
Aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ich kann damit umgehen. Ja, hast du noch irgendwelche Links, die du mir an den Kopf und den Hörern in die Ohren schmeißen möchtest?
Links nie direkt. eine oder ein Hausmeisterthema wäre noch, dass es ein großes Update einer bekannten DAW mittlerweile gibt, und zwar Logic X von Apple. Mhm. Also ich bin ja noch der stolze Besitzer der Version 9. Und seit, ich glaube, das letzte, also Version 9 ist, glaube ich, vor 4,5 Jahren rausgekommen, und Apple jetzt hat es jetzt endlich geschafft, eine neue Version rauszubringen. Viele hatten die Angst, dass es wie bei Final Cut endet, dass so eine semi-professionelle Variante rauskommt dabei. Das hat sich bis jetzt noch nicht bestätigt nach den ersten Erfahrungsberichten, die ich so selber gelesen habe und mir verschiedene YouTube-Videos angeschaut habe. Hat aber selber leider die Möglichkeit noch nie, das zu testen, weil es noch keine Demo gibt von Apple. Ich hoffe, die gibt es irgendwann, weil ich ungern die Katze im Sack kaufe. Aber so die ersten Features sehen ganz gut aus. Also das Ganze hat ein komplett neues Design verpasst bekommen. Man hat einen coolen Drummer drin.
Das ist überhaupt das geilste Feature. Wie nennt man das denn? Dieses Drum-Modul oder nennt sich, glaube ich, Automated Drummer oder irgendwie sowas.
Ja, irgendwie so, ja.
Und da gibt es auch ein ganz cooles Video, irgendwie so ein 25-Minuten-Video oder sowas von jemandem, der sich halt mal diese Version, der muss irgendwie diese Entwicklerversion vorab bekommen haben oder sowas, mal durchtestet, und der widmet sich halt auch mal so 5 Minuten diesem Drumming, und das ist echt richtig steil.
Also ich fand es auch richtig, richtig gut, was da gezeigt wurde. Es klang gut und sah gut aus und sah ziemlich auch einfach aus zu bedienen, und bin ich sehr gespannt drauf, ja. Also es haben 4 oder 5 Drummer, glaube ich, mal eingespielt, verschiedenste Grooves und Motive über verschiedenste BPM-Zahlen auch, und sah alles sehr amtlich aus.
Ja, vor allen Dingen, das coole Feature ist, du kannst halt das Drumming selbst zusammenstellen. Also du kannst die Drumsets nochmal mischen untereinander, und sozusagen, du nimmst die Tom aus dem und dann die Hi-Hats aus dem anderen und irgendwie sowas. Und was ich ganz cool fand, ist, da scheint es so ein adaptives Moment zu geben, dass sich das Drumming auf die bis schon existierenden Spuren so ein bisschen anpassen. Also, dass das Timing sich automatisch erstmal in diese Spur legt, so wie es in der Dynamik zu den anderen existierenden Spuren sozusagen empfehlenswert wäre.
Obwohl, da überlege ich halt, da brauchst du aber schon relativ gut eingespielte Gitarre, Bass und sowas. Ansonsten hast du vielleicht auch das Problem, wenn an einer Stelle das ungenau ist, dass das Drumming dann ungenau ist.
Na, müssen wir mal gucken. Ich vermute mal, dass er sich dann an der Spur, die am ehesten einer Rhythmusspur entspricht, orientiert.
An der Rhythmusgitarre wahrscheinlich.
Oder am Bass.
Oder am Bass.
Also.
Oder an irgendwas anderem.
Ja. Also guckt euch, ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich dieses Video gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ist ja auch jetzt schon ein bisschen her, dass es rausgekommen ist.
Das ist ein Monat jetzt, glaube ich, auch. Ja, kostet, glaube ich, 180 Euro im App Store.
180 Euro.
Hat
es einen Dongle?
Nein.
Ach, sehr gut.
aber du kannst nicht updaten. Es gibt keine Updates. Upgrades, besser gesagt.
Noch nicht, oder wird es nie geben?
Wird es wahrscheinlich auch nie geben. Wenn man aber bedenkt, dass wenn man so Cubase und Co. irgendwie updatet, dass du dann locker auch mal 200 Euro hinlegst und die Logic komplett für 180 im App Store erhältlich ist, ja, kann man sich jetzt streiten, sag ich mal, ob man jetzt ein Upgrade braucht, vom Preis her, preislich gesehen. Ich fände es cool, aber mal sehen. Also ich guck mal, ich hoffe, dass es irgendwann die Demo gibt, dass ich das mal testen kann. Und dann werde ich so gerne in Phonolog drüber berichten.
Ja, bitte.
Beziehungsweise, wenn es mich doch irgendwann rafft und ich die 180 Euro ausgebe, um mir das einfach anzugucken. Aber bis jetzt habe ich jetzt noch nie die Notwendigkeit gesehen. Deswegen mache ich das jetzt auch noch nie. So viel zu Logic.
Ja, dann soll es das gewesen sein. Und wir kommen zu unserem Hauptthema.
Ja, mein erstes Mal. Habe ich es betitelt.
Ich habe dir vergessen zu sagen, dass ich diesen Titel nicht erwähnen will.
Oh, dann müssen wir jetzt hier schneiden.
Nein, wir schneiden nicht.
Nee, wir schneiden nicht.
Auf keinen Fall.
Nein.
Wir haben ja in den letzten...
Entschuldigung.
Wir haben ja in den letzten 4 Folgen so ein bisschen versucht, das theoretische Bett zu schaffen oder so das dieses allgemeine, siehst du, jetzt komme ich nämlich aus diesen Bezügen zu das erste Mal nicht raus. Egal, was ich jetzt sage, Bett oder Stroh, es wird immer geben, egal. Also wir haben versucht, so ein bisschen Hintergrundwissen zu vermitteln in den letzten 4 Folgen, worauf wir uns jetzt immer wieder rückbeziehen können. Und wir haben halt so die verschiedenen Stationen mal versucht zu beleuchten. Und haben ja in der letzten Folge dann mit dem Thema sozusagen zu Klang und Räumen, also Aufnahmeräumen, Studioräumen, in denen man sich dann befindet, das Thema dann versucht, nahezu abzuschließen. Und heute soll es uns darum gehen, was ist eigentlich so dieser, oder die letzt zurückliegenden 4, ich kann heute nicht reden, das ist ja fürchterlich, der Tag ist schon viel zu lang. Und ich habe auch noch verlernt zu podcasten, weil wir so lange nicht gepodcastet haben. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Herzlich willkommen zu Phono, nein, anders. Mit dieser Folge wollen wir jetzt sozusagen versuchen, alle zurückliegenden 4 Folgen, die Themen nochmal in einer Folge zusammenzubringen, und zwar nicht, wie wir es ganz am Anfang getan haben, in so einem theoretischer Betrachtung des ganzen Aufnahmeprozesses, sondern darin zu kulminieren zu lassen, was mache ich eigentlich, wie, wenn ich das erste Mal in ein Studio oder in Aufnahmen oder in einen Proberaum gehe und sage, und jetzt möchte ich Songs aufnehmen. Na, da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe zu beachten. Und vielleicht können wir zu dem, was wir jetzt theoretisch auch so ein bisschen betrachtet haben, einfach so auch aus der eigenen Erfahrung mal so ein bisschen was reinschmeißen, wie wir das handhaben oder gehandhabt haben.
Genau, wie führt man das eigentlich durch? Also es geht ja wirklich darum, was für Gedanken muss ich mir denn vorher machen, bevor ich wirklich was aufnehmen will. Also ich weiß nicht, wie deine erste Aufnahme war. Ich kann mich noch als kleines Kind irgendwie so ganz dunkel in den Sinn, wollte ich halt von einem Mikro auf eine Kassette damals noch aufnehmen. Und das hat dann, war total übersteuert, würde ich heute jetzt sagen, hat nur gerauscht und alles Mögliche. Okay, damals war ich noch klein, aber auch so die ersten Aufnahmen, die ich so gemacht habe, die waren entweder sau leise oder übersteuert oder das hat nie geklungen, der Raum war schlecht und alles hat irgendwie nie richtig gepasst. Und deswegen macht sich das Sinn, gerade wenn ich mit dem Ziel rangehe, ich will ein relativ gutes Einstiegsergebnis haben, was für Gedanken muss ich mir denn dazu machen, um das vielleicht zu erreichen. Mhm.
Also ich kann mich an meine erste Aufnahme nicht mehr so richtig erinnern. Aber das war mit Sicherheit auch, also ich weiß schon, aber ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern. Das war auch so Kassettenrekorder, hier so in der DDR gab es ja so nach diesem nach amerikanischem Vorbild so Art Boombox, aber nicht mit 2 Kassettendecks, sondern hat das nur ein Kassettendeck in der Mitte. Ich glaube, es war von Blaupunkt, der R80 oder R, ich weiß nicht so ganz genau, müsste ich mal nachschauen. Und dann so ein billiges Mikro, was du nicht über XLR angeschlossen hast, sondern über so eine alte Schnittstelle. Ich weiß gar nicht, was das serielles Audio irgendwas ja, oder so ein Zeug. Ich weiß es gar nicht mehr. Das muss ich ja wirklich mal nachgucken. Ich glaube, ich habe das Ding sogar noch. Und dann auf eine Kassette und dann hat man irgendwie mit der Schwester, ne, hier die Eltern, hier ist das Radio, hier ist das Mikro, beschäftigt euch mal 2 Stunden, während die Eltern drüben irgendwie Eierlikör mit ihren besten Freunden gesoffen haben. Und daran kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern, aber ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass ich irgendwann angefangen habe, auf Kassette Radio mitzuschneiden. Und zwar, und das nicht nur so Song mit Song mit Song, sondern ich habe versucht, so die Überblenden-Moderationen dann selber zu machen. Und das war total geil. Das waren nämlich meine ersten Metal-Tapes, damals noch von TNT hieß die Sendung auf, das müssen die Anfangstage von Sputnik gewesen sein. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Matthias Herr hat damals moderiert. Und der hat ja auch so eine prägnante Radiostimme und immer wenn es um, der hat dann immer in den Song noch reingelabert und hat vor allen Dingen vorm Ende des Songs dann schon angefangen. Also die letzten Akkorde klangen gerade noch aus, da redete er schon, da wollte ich aber rein. Und das war echt eine Hin- und Her-Friemelei und das war irgendwie ganz, ganz witzig.
Was ich dann auch noch angefangen habe, ich habe angefangen so Schallplatten und Kassetten zu digitalisieren. Das waren so meine ersten digitalen Aufnahmen. Hui. Sag ich mal, die komplett digital, also digital dann. anfing, so über Line-In im alten stationären Rechner und so. Und so hat es auch ein bisschen angefangen, zumindest mit der digitalen Welt.
Ja, also ja, irgendwann, als ich dann angefangen habe, Musik zu machen und auch aufzuzeichnen, da war das alles schon irgendwie nicht mehr kassettenbasiert und sowas. Da hast du halt einen Laptop genommen, damals noch irgendwie so einen schwindligen 486 irgendwas. Weiß gar nicht, ob das auch so Laptop-Bezeichnungen waren oder ob Laptop irgendein anderes war, ich weiß gar nicht. Und da hast du irgendwie versucht, am Anfang mit dem Laptop-Mikrofon noch, das war ganz fürchterlich, und da hast du irgendein altes Mikrofon, was du über Line-Innen anschließen konntest, so 3,5 mm Klinke oder irgendwie sowas. Dann irgendwie, und mit den Objekten, die du im Zimmer hattest, sozusagen auch Musik zu machen. Also wir haben irgendwie so einen Song gemacht und der eine hatte eine Tür, die halt knarzte, wenn du sie auf und zu machst. Ne? Und dann ging das halt los mit auch mit digitalen Soundschnipseln schon mit rein. Ne? Erst so ein Windgeräusch, dann hast du so einen entfernten Wolf brüllen hören und dann so ein von der Tür. Und also da hast du dann irgendwie darüber so das Mikro immer zwischen Gitarre und Mund bei Musik und bei Sprache Einsatz irgendwie hin und her. Und ach, das ist so großartig. Und damals ja auch alles noch mit diesem Windows-Aufnahmetool, was dir bloß 30-Sekunden-Schnipse erlaubt hat.
Wie hieß denn das gleich nochmal?
Audiorekorder. Windows-Audiorekorder.
Ja, genau.
Und dann kam irgendwann Audacity, wo du die Schnipse aneinander rein konntest. Ach, das ist großartig.
Ja.
Nee, überhaupt nicht großartig. Also da will ich nie wieder hin zurück.
aber doch, also für die Möglichkeit, als ich damals entdeckt habe, habe ich gedacht, boah.
Ja, das Entdecken macht schon Spaß, aber die Möglichkeiten,
heute
womit du heute anfangen kannst, sind halt für kleines Geld irgendwie nahezu das, was du vor 20 Jahren in einem guten Studio hattest, kannst du heute für kleines Geld haben. Das ist schon ziemlich, also mal von den Räumlichkeiten abgesehen.
Also du musst wirklich für heutzutage gute Produktion keine 30, 40, 50.000 Euro Technik haben. Das stimmt wohl.
Das sagt mal jemand, der 30, 40, 50.000 Euro Technik im Studio stehen hat, der wird dir genau das Gegenteil sagen.
Ja, aber man muss es ja wirklich nie.
Ja, also klar.
Du musst jetzt du musst ja kein Pro Tools Audiosystem zum Beispiel haben. Es reicht ja auch ein HD-System. Also du kannst mit relativ wenig Geld, also sage ich mal, für je nachdem, was du aufnehmen willst. Natürlich eine ganze Band wird natürlich schwierig, weil du brauchst natürlich viele Mikros und sowas und viele Eingänge, Ausgänge. Aber so wenn du 2.000, 3.000 Euro in die Hand nimmst, kannst du schon wirklich gute Sachen machen.
Ja.
Was wirklich, wie du schon sagst, vor 10, 20 Jahren nie so denkbar gewesen wäre in der Qualität.
Ja, also das ist eigentlich ganz gut, dass sozusagen der Zugang zur Musikproduktion auch demokratisiert ist.
Genau.
Dass da mehr oder weniger jeder sich den auch irgendwie schaffen kann.
Ich habe bloß festgestellt, in Dresden war ich vor 14 Tagen, habe ich ein Gedichtprojekt von mir vorangetrieben und der ein Kollege hat ein nagelneues API-Pult da stehen.
Mhm.
So wurde auf der Musikmesse gezeigt und der hatte das da und
jetzt, dieses Jahr auf der Musikmesse.
Und das Teil kostet 60.000 Euro. Und das hörst du einfach auch. Also ich habe es einfach mal probiert und man merkt einfach, so die 90% oder 95% kriegt man mit Digitaltechnik hin. Aber so die 5% oder 10%, die das ausmachen am Klang. Ich meine, du stöpselst ein und du merkst einfach, aus den Boxen kommt der Klang so, dass du den gar nicht mehr bearbeiten musst, großartig. Du musst dann irgendwie nie mehr mit EQ und Kompressor irgendwie friemeln, sondern hast irgendwie einen Klang, der super klingt, der lebendig ist und du denkst, wow. So. Also da habe ich wirklich den krassen Unterschied nochmal gehört, so zwischen digital und analog. Das war schon beeindruckend.
Ich kenne API, also der hatte eine ganze Konsole da stehen. Du weißt aber nicht welche.
Kriege ich gleich raus.
Die 1608?
Ja, es war keine so eine riesige
1608. Also was ich bei API ganz, ganz cool finde, die haben diese 500, ich weiß gar nicht, was das eigentlich für ein Maß, bezeichnet das das Maß? Also man sagt ja immer, also du kannst ja, hast in der Konsole oftmals so auswechselbare Einheiten. Mhm. Das sind dann halt irgendwie 500er irgendwas. Und da macht API wohl auch eine ganze Reihe sehr anständiger Sachen. So Kompressor-Limiter, Graphic Equalizer, die scheinen von denen ganz angesehen zu sein.
Ja, also ich glaube die 1608 war das. Aber will ich mich gerade nie, also in der Größenordnung befanden wir uns zumindest.
Das ist auf jeden Fall nett.
Das ist sehr nett. Klingt auch sehr, sehr, sehr nett.
Na gut.
Und dann normal ins Interface angeschlossen und hast dir gedacht, irgendwas fehlt hier. So, also hier ja.
Wer hat, der hat, ne?
Wer hat, der hat. Aber sind halt die 10 oder 5%, die es halt ausmachen, kosten halt 55.000 mehr. Hm. Und da muss man halt wirklich heutzutage überlegen, hat man das Geld? Die wenigsten haben das dann. Weil man hat halt nicht mehr so die ganzen Räume voll mit Technik stehen. Das war halt vor vielen, vielen Jahren so. Also, dass man dann irgendwie Stück Kompressoren, Stückzahlen irgendwie in der Ecke stehen hatte. Hm. Und heute hast du es halt alles digital. Hm.
Na, dann lass uns doch mal zum Kernthema kommen.
Genau, das machen wir jetzt.
So vielleicht mal über die Vorbereitungen sprechen, die man so treffen kann, die man vielleicht auch treffen sollte, die man gerne vergisst, bevor man sozusagen den Aufnahmeknopf drücken kann.
Auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt mal als Planung betitelt, um sich wirklich mal Gedanken zu machen, hey, so der erste Punkt, der mir so einfällt, was will ich eigentlich aufnehmen? Will ich Sprache aufnehmen? Will ich Instrumente aufnehmen? Will ich einen Bandmitschnitt irgendwo live machen von einem Konzert? Will ich einen Podcast aufnehmen? Will ich vielleicht Sprache und Instrumente aufnehmen? Also man sollte sich wirklich darüber Gedanken machen, was nehme ich auf? Was will ich aufnehmen? Und vor allen Dingen, wie viele Schallquellen will ich aufnehmen? Das wäre so mein erster Punkt, der mir so einfällt, weil je nachdem richtet sich das komplett die Technik danach aus. Also wenn ich natürlich eine ganze Band aufnehmen will, brauche ich wesentlich mehr Technik, als wenn ich nur einen Sänger oder einen Sprecher aufnehmen will.
Also das eine, das hat ja sozusagen mehrere Dimensionen. Das eine ist so eine, wie nennt man das denn? So eine thematische Dimension. Ich muss mir sozusagen im Klaren sein, was will ich aufnehmen? Ne? Will ich einen Song aufnehmen? Will ich ein Album aufnehmen? Will ich irgendwas anderes aufnehmen? Und da fängt es ja oftmals schon an. Nimmt man sich, da steht man ja oftmals in der Betrachtung, in der Option, konzentriert man sich jetzt mal auf einen Song, nimmt man gleich mehrere auf, weil man sich vielleicht die Arbeit gemacht hat und ein Studio angemietet hat oder einen Proberaum extra aufgebaut hat oder sozusagen mit dem eigenen Equipment aufgebaut hat. Oder konzentriert man sich lieber auf einen Song? Das hat ja auch wieder so verschiedene, zieht verschiedene Dinge nach sich in der Konsequenz, an die man dann weiter denken muss, aber die dann auch während der Aufnahme passieren können. Ne? Also was aus meiner Erfahrung das öftere mal passiert, wenn du sozusagen dich festlegst, ich nehme jetzt einen Song auf und dann nimmst du den auf und dann nimmst du den wieder auf und dann nimmst du jede Spur irgendwie 20 Mal auf, bevor du das perfekte Tape hast. Irgendwann kannst du den Song nicht mehr hören.
Genau.
Und wie schaffst du dann Abwechslung? Wobei dann auch wieder viele Bands sagen, naja, wir nehmen dann, auch wenn wir mehrere Songs aufnehmen, ein Song so lange, bis er uns gefällt. Was danach damit passiert, ist nochmal eine andere Frage. Also viele können dann auch nicht diesen Wechsel zwischen, ja, wir nehmen jetzt mal 5 Stunden den Song auf und dann einfach zur Abwechslung, damit man was anderes, 5 Stunden den anderen und dann switchen wir vielleicht nochmal. Das ist halt auch vielleicht eine Sache, die man untereinander einfach mal diskutieren, vielleicht auch ausprobieren muss.
Genau. Kommt wirklich drauf an, was es ist, ne? Und wie viel. In welchem Umfang will ich das halt aufnehmen und auch irgendwo, wie du schon sagst, welchen Anspruch habe ich daran? Also ich habe es halt zum Beispiel bei den Gedichten halt gemerkt, es ist ganz unterschiedlich, was für einen Anspruch der Sprecher hat an sich selber. Und also ich habe teilweise, glaube ich, bei dem einen Gedicht 37 Takes oder so, also. Und im Nachhinein hören, sage ich mir auch, da war noch nie so das dabei, wo man sagt, hey, das passt. Und da haben wir schon dann 2-3 Stunden aufgenommen für das eine Gedicht. Also kommt wirklich drauf an. Ganz unterschiedlich, was ich machen will und mit was von Anspruch rangehen will. Und wie gesagt, wie du schon sagst, inhaltlich gesehen, was es ist. Und dann wirklich auch gesehen, wie viel, was will ich denn aufnehmen? Wie viele Schallquellen habe ich?
Genau, also dann kommt sozusagen die zweite Dimension dazu, die würde ich sogar noch vor die Technik schieben, nämlich eine organisationelle Dimension. Wo nehme ich auf? Ich brauche den Raum. Ich brauche eventuell das Studio. Ich muss mir einen Plan machen über Anfahrt, Abfahrt. Wann fange ich an? Wann höre ich auf? Gibt es da irgendwelche Grenzen, an die ich mich halten muss? Weil die letzte S-Bahn irgendwie um 11:30 fährt. Wenn ich da das nicht schaffe mit Abbau, dann sitze ich da und muss bis zum nächsten Morgen oder sowas warten.
Genau, das wären auch so nächste Punkte von mir gewesen. Eben, was nehme ich auf? Wo? Wie du schon sagst, ganz wichtiger Punkt. Vor allen Dingen dann auch noch, wie will ich das? Mono, Stereo und sowas, sind aber mehr technische Details. Aber erstmal organisatorisch zu klären. Die ganzen Absprachen mit Musikern, Sprechern, Künstlern, gegebenenfalls Produzenten, anderen Leuten, die irgendwie der Aufnahme mit dabei sein wollen oder dabei sein müssen. Wenn man gerade so spätestens mit Label zusammen hat, ist es auch manchmal so, dass dann Leute vom Label auch mit drin sitzen oder drin sitzen können. Also es ist dann ganz unterschiedlich. Und das muss man halt auch alles koordinieren als Musikproduzent meistens, außer man ist so groß und kann sich eine Assistentin oder einen Assistent irgendwie leisten, der das dann fein alles managt.
Vielleicht gehen wir einfach mal ins Detail und schöpfen aus unserem nicht vorhandenen Erfahrungsschatz. bei mir ist das zumindest so ähnlich der Fall. Konstruieren wir einfach mal ein Beispiel. Du bist eine Band und du machst mal. Du machst mal keine Scheißmucke. Du machst also keinen Pop. Ich bin heute irgendwie in Pöbellaune. Das tut mir total leid. Ich habe ja überhaupt nichts gegen Pop. Also machst du irgendwie machst Musik als Band und möchtest jetzt was aufnehmen. Sagen wir mal, du möchtest nur einen Song aufnehmen, weil du gerade irgendwie ein Demo produzieren möchtest. Das ist ja einer der Anlässe, der sehr oft bei Bands einfach vorliegt. Und es soll vielleicht noch kein Demo sein, was du jetzt gleich an ein großes Plattenlabel oder sowas schicken möchtest, sondern du möchtest einfach mal eine Aufnahme, eine schöne, saubere Aufnahme von dir haben. Jetzt stellt sich ja als erstes sozusagen die Frage, wo nehme ich denn auf?
Die Frage, wo nehme ich auf? Also sag ich mal, wenn es eine Demo ist, also wenn es wirklich als Demo existieren soll, kann man wirklich durchaus die Überlegung tun, will man das in dem Proberaum der Band machen. Was natürlich viele Herausforderungen bringt, aber es ist ja grundsätzlich nie unmöglich. Ne? Man muss halt irgendwie gucken, wie man stellt man alles gut hin, damit es klingt. Aber für eine Demoaufnahme finde ich das für eine Band, die vielleicht wirklich ihre erste Aufnahme macht, gar nicht schlecht. Weil den Raum mögen sie, vielleicht mehr oder weniger, aber dort halten sie sich die meiste Zeit auf als Band zusammen. Kennen den Raum gut und wie gesagt, wenn sie sich dort wohlfühlen, dann ist es ja umso besser, als wenn du sie jetzt irgendwie ins kalte Studio irgendwie schleppst und am Ende gefällt es denen dort nie.
Also der Vorteil ist, glaube ich, einfach, nehmen wir mal den Fall an, du hast einen festen Proberaum oder du hast einen Proberaum, den du regelmäßig nutzt, du kennst dich aus, du weißt, wie du stellen musst, damit der Raum anständig klingt, weil du musst ihn ja auch für eine Probe anständig beschallen können, sonst nützt das beste Proben nichts, wenn du dir dadurch mehr kaputt machst. Du brauchst halt, der Aufwand ist überschaubar, ne? Also du brauchst nicht großartig an- und abbauen und das ist eine kostengünstige Variante, weil wir haben es ja vorgestellt, als wir über Interfaces beispielsweise gesprochen haben, es gibt bezahlbare Interfaces, die dir halt erlauben, einfach auch mal die Spuren, die du für ein einigermaßen anständiges Demo brauchst, aufzunehmen. Also du bist da nicht an zwei Spuren gebunden oder sowas, sondern du kannst heutzutage auch mal locker irgendwie 8 Spuren in so einem Gerät haben und das hilft dir für ein normales Demo auf jeden Fall schon mal was. Ja, wenn du dann jetzt nicht anfängst, irgendwie die Hi-Hats einzeln mit Overheads abzunehmen oder sowas, dann reicht das vollkommen aus. Ja, also für viele Zwecke ist das, glaube ich, das, du steppst jetzt alle Instrumente an und machst entweder in einem Mixer oder in einem Software-Mixer und guckst, dass die anständig ausgepegelt sind und dann reicht das oftmals, um mal was zu haben. Anders sieht es natürlich aus, wenn du halt ein Demo für vielleicht ein Plattenlabel willst.
Ja.
Warum auch immer man sich heutzutage noch dafür interessieren sollte, dass man an ein Plattenlabel geht, aber das ist ein anderes Lied, über das ich später mal klage. Empfehle ich sehr den Blog-Eintrag vom Jean-Paul Bader, den er kürzlich auf smyk.net veröffentlicht hat. Werden wir mal verlinken. Der hat sich nämlich so ein bisschen Gedanken oder ausführlich darüber Gedanken gemacht, wie sozusagen dieses ganze Musikbusiness heutzutage läuft und warum man eigentlich für Musik Geld bezahlen sollte und sowas. Und bringt es eigentlich sehr, sehr schön auf den Punkt, dass man auch abseits von Plattenlabels echt verdammt viele Möglichkeiten hat, die wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so untergehen im Vergleich dazu, was dir früher ein Plattenlabel mal an Sicherheit gebracht hat oder an Arbeit für dich. Ne? Aber das wäre sozusagen eine andere Situation.
Hat auch Vorteile. Ja. Kann, also kommt immer halt drauf an, was man möchte, wie viel Selbstbestimmungsrecht man auch haben möchte als Band für
genau,
die vermarktete Musik.
Wie viel Kohle man vor allen Dingen für seine eigene Musik bekommen möchte. Ja. Ne? Willst du 1 Cent pro 10.000 Songs oder möchtest du 1 Euro pro 10.000 Songs? Ne? Das ist halt ein Unterschied. Aber egal. Das wären also andere Voraussetzungen. An der Stelle würde ich, also wenn du wirklich ein hochqualitatives Demo, werden wahrscheinlich die meisten Bands hergehen und sagen, da ist der Proberaum vielleicht nicht mehr der richtige Ort, sondern vielleicht haben wir da eher die Möglichkeit, das in einem Studio zu machen mit den gegebenen Möglichkeiten. Mhm. Und dann fängt es natürlich an.
Und dann fängt es halt natürlich an. Obwohl, wie gesagt, Proberaum, die Beatsex haben ja, soweit ich weiß, ein Album auch im Proberaum aufgenommen.
Ja, hört sich dementsprechend. Nein, war ein Scherz.
Ihr seid dementsprechend. Du disst ganz schön heute alle, ne?
Ja, alle. Das tut mir überhaupt nicht leid, aber da müsst ihr jetzt durch.
Ja. Nee, aber und das zeigt auch schon, dass man das durchaus machen kann. Und das Album wird kommerziell verkauft. Also wurde halt viel dran natürlich im Nachhinein auch in der Postpro gemacht, weil man natürlich da Interferenzen hat, da irgendwie Resonanz, da irgendwie Rauschen, da nie irgendwas. Hm. Aber das geht. Und es sogar klingt so richtig gut. Und man merkt, also es hat halt diesen leicht schmutzigen Charme, was ich aber für als irgendwie in Anführungszeichen Live-Album auch gut finde. Also es kommt immer drauf an, was du machen willst. Genau, und wenn wir halt jetzt junge Band, einen Song, wäre so auch die nächste Frage, wie viel Zeit für die Aufnahme musst du denn einplanen? Das ist, glaube ich, auch noch so ein wesentlicher Punkt, weil wenn ich halt zum Beispiel jetzt als, entweder die Band macht es halt selber, ne? Oder wenn ich halt zu einem Produzenten gehe, der wird halt irgendwie dann sagen, okay, so 1,5 Tage für einen Song, wenn ihr es richtig ordentlich haben wollt. Das ist so Pi mal Daumen die Hausmarke. Und je nachdem berechnet er halt natürlich 1,5 Tage. Ohne Mischung und ohne jegliche Nachbearbeitung.
Mhm. Was empfiehlst du denn, wenn du mit Bands ins Studio gehst, sollen die sich erstmal nach dem ganzen Aufbau und so, sollen die sich erstmal einjammen, damit die sozusagen in diesen Musikmodus kommen? Oder legst du kalt gleich mit irgendwelchen Aufnahmen los?
Nee, also ich habe es immer so gemacht, also Freitag aufbauen, Freitagabend, weil das nimmt halt weh, also gerade Schlagzeugmikrofonierung, weil das Schlagzeug muss erstmal alles hinstellen, dann stimmt der Drummer meistens eine Stunde erstmal alle seine Fälle und passt das dann dementsprechend an, wie er sich wohlfühlt und ich stelle dann meine ganzen Mikros schon mal derweile hin, verkabel das alles und das dauert halt viel. Also ich würde den Aufbau auf jeden Fall einen Tag machen, abends meistens, irgendwie davor und Abend zuvor. Weil da spart man sich halt erstmal 3 bis 4 Stunden. Teilweise also. Und die muss man während der Aufnahme, an dem Aufnahmetag irgendwie verplempern, sage ich jetzt mal. Und dann sage ich auch, ruft euch erstmal ein, spielt erstmal. Derweile kann ich dann halt noch Pegeln machen.
Also am nächsten Tag dann.
Am nächsten Tag dann, ja. Also ich lasse hier, spielt euch schon mal ein, stimmt erstmal alle, fühlt euch erstmal wohl, vergisst mal die Welt dort draußen. Und ich pegel dann derweil schon mal. Gucke schon mal, dass alles passt, dass alle meine Signalwege richtig laufen. Gucke, dass alles in der DAW irgendwie ankommt. Und wo ich dann merke, oh, die Spur ist ja leer. Okay, da muss ich doch noch irgendwo mal gucken, wo in den vielen Kanälen da irgendwie was nie ankommt. Trinke dann noch einen Kaffee. Die anderen sollen auch ruhig einen Kaffee trinken, damit die mal runterkommen. Und sagt ihnen dann, also kommt drauf halt drauf an. Also es gibt, manchmal machen sich halt Sorgen wegen dem Geld halt. So. Weil doch, die meisten wollen dann doch schnell und hier und unbedingt, damit wir fertig werden, damit wir nicht so viel Geld ausgeben müssen. Und dann sage ich aber dann auch, Jungs oder Mädels oder wie auch immer, beruhigt euch erstmal, ihr müsst auch daran bedenken, ihr wollt eine gute Aufnahme haben. Da bringt Hetzen erstmal gar nichts. das hört man halt auch in den Songs dann drin. Ne? Du hörst, dass sie angespannt sind, dass sie verkrampft spielen. Und dann sage ich auch, ja, schaltet mal den Kopf aus, seid entspannt, spielt das so, wie ihr es auf der Bühne macht. Also das Wohlfühlen ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dass sie erstmal alle gut drauf sind. Und ich sage dann, also die spielen sich manchmal so ein, zwei, drei Songs. Und dann sage ich, okay, jetzt machen wir mal die erste Aufnahme. Mhm. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Mhm. Und ich habe halt so die Erfahrung gemacht, so meistens dritter Take oder und fünfter sind ganz gut. So haben, so das, wo ich dann sage, hey, das Schlagzeug passt jetzt zum Beispiel. Bis der Drummer sich eingegroovt hat mit dem Bassisten zusammen. Und da sage ich, okay, erste zwei Aufnahmen ja und dritte ist meistens gut und vierte und fünfte ist eigentlich auch dann immer ganz gut. Meistens sage ich, okay, fünf, sechs sind ausreichend, dass wir sagen, und dann müssen wir gucken, wo das Schlagzeug halt passt. Mhm. Oder man spielt es auch stückweise ein. Das geht halt auch. Mhm. Aber da würde ich die vorher wirklich spielen lassen. Mhm. Dass die wirklich noch, sag ich mal, wirklich eine halbe Stunde schon gespielt haben oder eine Dreiviertelstunde, dass sie sich wirklich in dem Song befinden.
Mhm. Also ich würde ja generell mache ich ja auch beim Podcasting so auch so Vorgeplänkel und sowas. Da habe ich immer schon die Aufnahme laufen. Ich würde also in so einem Proberaum würde ich auch die Songs, die sie spielen, zum Eingrooven, die würde ich auch alle schon mit aufzeichnen. Ja. Ne? Es empfiehlt sich einfach immer, wer weiß, für was es gut ist. Speicherkapazität ist, glaube ich, das, womit man sich heutzutage am wenigsten beschäftigen muss, weil da ist en masse vorhanden. Das empfiehlt sich, glaube ich.
Ja.
Aber jetzt sind wir fast schon ein bisschen vorausgeeilt. Wir waren ja noch bei den Vorbereitungen, noch gar nicht bei der Aufnahme selbst. Bleiben wir doch nochmal bei dem organisatorischen Teil. Was ich immer fürchterlich finde, ist mehrere Hände, die versuchen, eine Vase zu töpfern. Das funktioniert einfach nicht. Also, wenn ihr euch darauf einigen könnt, einer in der Band hat das Zepter in der Hand für diese Aufnahme. Spricht alle Termine ab, hat am besten alle Rechnungen in der Hand, die anfallen, damit man es danach ordentlich splitten kann. Lädt alle notwendigen Leute ein, macht die ganze Terminkoordinierung an Abfahrt. Ist zwar ein Heidenaufwand, aber gebt das in eine Hand. Man kann sich ja helfen, ne? Also, aber einer muss es steuern, einer muss es im Blick behalten, muss überlegen, was müssen wir alles mitnehmen, Packlisten und sowas. Das ist alles eine echt sinnvolle Sache, weil okay, wenn du ins Studio fährst, ist das nicht ganz so schwierig, aber wie oft stehst du im Proberaum und hast ausgerechnet das eine Kabel vergessen.
Und das fehlt dann.
Ja, und es sind sieben Bands in anderen Proberäumen um dich rum und keiner hat das Kabel immer doppelt. Nerv. Bist in einer anderen Stadt, hast du schon wieder Scheiße. Na, ist ja sowieso explicit Content hier. Und wenn du dann in einer Stadt bist, wo du vielleicht keinen Thomann, Just Music oder Konrad oder EP oder sowas um die Ecke hast, kriegst du vielleicht auch kein Kabel mit einem, was du halt gerade brauchst.
Genau, und manche Studios sind ja zum Beispiel irgendwo auf dem Dorf. Ne? Es gibt ja auch so wirklich.
Ja, klar. Nicht wenige.
Weil es einfach schön ist, weil die Atmosphäre einfach schön ist.
Alte Scheunen, du störst keinen.
So, und da kriegst du halt auch nichts mehr. Also, es ist wirklich sinnvoll, so eine Technikliste sich irgendwie zu führen, Equipmentliste, hey, das muss ich jetzt wirklich alles mitnehmen
ganz an dem Tag. An der Stelle gleich noch ein Tipp, markiert euer Zeug.
Mhm. Also gerade wenn man irgendwo zu einem anderen, weil in einem Studio hast du halt zigtausend XLR-Kabel irgendwo rumliegen, hast du auch irgendwie Klinkekabel en masse liegen, Instrumentenkabel.
Ja.
So, und das passiert mal ganz schnell, dass du es irgendwie wegpackst. So, und mein Instrumentenkabel liegt irgendwo dazwischen. Und so.
Genau.
Naja, such dir eins aus, so ungefähr. Weil.
Und im schlechtesten Fall hast du dann fünf Tage später jemanden vom Tonstudio dran, der dir sagt, du hast gerade das 500-Euro-Kabel mitgenommen.
Ja. Du Sau.
Also. Will man einfach nicht. Also das ist echt, das klingt so total banal. Und ich habe das jahrelang einfach nicht gemacht. Aber du hast einfach, ich weiß nicht, wo die Kabel überall hin sind. Aber bei mir waren sie jedenfalls nicht mehr. Also es passiert echt schnell. Ich habe jetzt, was ich immer ganz gut finde, ist so Isolierband, wo du so Elektrodrähte mit auch abisolieren kannst. Das ist halt dehnbar, das passt sich an, das knibbelt nicht so schnell wieder ab, das kannst du beschriften, das funktioniert irgendwie ganz hervorragend und gibt es vor allen Dingen in der kompletten Bandbreite des Regenbogens. Das ist irgendwie ganz spannend. Auch immer wichtig, was wir letztens erst wieder gelernt haben, dass egal welchen Medienproduzentens bester Freund ist was? Was man in rauen Mengen dabei haben sollte, mal abgesehen von einem Marlboro und einem Feuerzeug. Wer Raucher ist, bin ich ja nicht.
Ja, ich auch nie.
Das Duct Tape.
Ja, das
Panzerband.
Gaffertape, ja.
Gaffer, genau. Ja. Gibt es einfach, also es gibt keine Alternative dafür. Und Kabelbinder ist manchmal auch nicht schlecht.
Ja. Kann auch manchmal nützlich sein. Aber dazu brauchst du dann auch wieder ein Taschenmesser, damit es öffnen kann. Genau. Sollte man auch dann dabei haben. Genau. Aber ein Taschenmesser habe ich auch immer dabei, sehr sinnvoll.
Ja, ich habe so ein Multi, so ein Mufu-Tool, so ein Multifunktionstool.
Ja.
hier so ein Leatherman, wo du dann irgendwie noch.
Verdammt, Werbung.
Ja, so für gute Sachen mache ich auch gerne Werbung. Genau, also habt eure Technik und sowas am Start, gebt solche Dinge einfach jemandem in der Hand, der da ein Auge drauf hat. Auch so Terminkoordinierung, wenn ihr Tools nutzt oder sowas, nutzt sie alle und nicht nur, weißt du, einer organisiert es und zwei tragen sich ein und der dritte sagt, nee, Doodle nutze ich nicht, weil ich will nicht, dass die NSA meine Termine abschnüffelt. Sprecht da vorher drüber, wenn es einer nicht nutzen will, macht's offline per Telefon.
Genau.
Na?
Und selbst das kann abgehört werden. Aber
ja, stimmt.
aber auch gerade für den Produzenten oder einen Techniker oder wer auch immer das aufnimmt und da vielleicht zur Band hinfährt oder irgendwo anders, ist auch wichtig, mal sich eine Liste zu machen und ein paar Gedanken zu machen, hey, was brauchst du alles an Technik? Was muss ich alles mitnehmen?
Genau, das ist die dritte Dimension. Nämlich das ganze Equipment, da sind wir jetzt so ein bisschen reingeglitten, dass das dritte, das ganze Equipment, was ihr braucht.
Genau. Bloß für den ist es auch wichtig, um meinen Bogen jetzt ein bisschen zu kriegen, dass der sich halt auch alles aufschreibt. Hey, wie viel brauche ich das? Habe ich das? Habe ich Dongles? Habe ich dies? So irgendwelchen Kleinigkeiten, die man so gern oft das vergisst.
Du hast das schlimme D-Wort gesagt.
Ich habe das schlimme D-Wort. Naja, stell dir vor, du hast alles da. Du hast die geilste Technik hingestellt, so eine Orchesteraufnahme. Bist irgendwo, nutzt Cubase oder Pro Tools oder hast du nicht gesehen und hast den Dongle vergessen.
Dann nutzt du die falsche Software.
Dann nutzt du A, die falsche Software, B, dann kannst du irgendwie sagen hier den Dirigenten, okay, ich gehe jetzt erstmal Kaffee trinken, vor 5 Stunden, ihr könnt mal dabei nicht spielen, ich kann hier nichts mehr machen.
Nee, wir hatten es ja schon in Folge 3, glaube ich, als wir über sowas gesprochen haben und jetzt in Folge 4 auch. Der Technikaspekt, werdet euch darüber klar, was ihr für eine Aufnahmesituation habt. Im Proberaum braucht ihr mit Sicherheit mehr eigenes Equipment, als ihr es im Studio braucht. Wenn ihr ins Studio geht, fragt einfach vorher, was ihr mitbringen sollt. Die haben sicherlich alles da, aber wenn ihr beispielsweise einfach euer Mikro des Vertrauens dabei habt, weil ihr genau wisst, damit könnt ihr umgehen, dann könnt ihr reinspucken, dann könnt ihr reinkotzen, wenn ihr wollt.
Lecker.
Also jetzt nicht im Sinne von sich erbrechen, sondern einfach. Ne, manche Sänger singen ja sehr nass. Passiert im Eifer des Gefechts. Solche Geschichten. Schnackt da einfach kurz mit dem, wenn er ins Studio geht, mit jemandem drüber, was sollt ihr mitbringen? Braucht ihr irgendwas Eigenes? Was ich immer empfiehlt, finde ich, ist, lasst euch die Sessions, wenn möglich, auf ein eigenes Aufnahmegerät einfach abzwacken. Ne, also egal, was der Produzent oder bei wem ihr auch immer seid, da aufnimmt, lasst euch alles direkt, einfach nur, um sozusagen auch mal die Interaktion zu haben in dem Studio. Ne, einfach auf so ein Ding, dann habt ihr da mal 10 Stunden Audiomaterial. Wenn ihr euch da reinhört, dann könnt ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch was lernen in diesem Umgang. Fand ich immer irgendwie ganz, ganz, ganz entspannt. Und viele sind da, glaube ich, auch so, die denken dann halt auch, klar, warum nicht, mir doch egal. Ne, und wenn ihr im Proberaum unterwegs seid, überlegt euch, was ihr also an Stromversorgung und sowas braucht. Das ist zur Aufnahme dann auch nochmal nicht unentscheidend. Gerade auch,
Brummschleifen-mäßig.
Brummschleifen. Sommer, Winter ist auch nochmal ein Unterschied. Ne? Also wenn er einen Proberaum aufzeichnet, im Sommer habt ihr geprobt, im Winter wollt ihr aufzeichnen, da ist der Proberaum 15 Grad kälter. Könnte im Zweifel irgendwie euch auch ein bisschen vor Probleme stellen, weil ihr dann irgendwie dreimal die Instrumente nachstimmen müsst. Also einfach vorher mal versuchen, wirklich alles durchzudenken. Das ist
genau. Und vor allen Dingen, die Absprachen kann man ja heute wirklich ganz einfach mit neuen Medien auch treffen.
Sag ich mal, also du willst mit deinem Produzenten des Vertrauens über Twitter absprechen, ob du dein eigenes Kabel
mitbringst?
Nein. Nein, ist ja klar.
Aber ich kann ja zum Beispiel auch, das habe ich halt gemacht, was halt irgendwann, ich habe zwar dann E-Mails getippt, ewig mit den Bands, aber da habe ich mal gedacht, okay, nee, das dauert ja auch zu lange. So, und dann vergisst jemand auf alle Antworten zu klicken und da siehst nur du die Antwort und musst das wieder an alle rumschicken. Eine Facebook-Gruppe hat es bei mir irgendwie ganz gut gemacht.
Oder irgendwas, ja. Oder irgendwelche anderen Gruppen,
genau.
wo du so gemeinsame Dokumente auch ablegen kannst, zum beispielsweise, oder dich einfach gemeinsam so über Status-Updates oder sowas auf dem Laufenden halten.
Auf jeden Fall. Also
ja.
Ich habe halt Facebook-Gruppe einfach das in der Gruppe posten, eine geheime Gruppe halt machen. Hinposten, hier, das bringt ihr bitte mit und das und alle sehen das ja. Und kann ich auch keiner irgendwie rausreden, dass er es nie gesehen hat
ja.
Und kann das gleich kommentieren, sehen die anderen. Also ich fand das, finde ich heutzutage sehr praktisch.
Mhm.
Das ist halt zum Beispiel so auch so, wenn natürlich einer nie bei Facebook ist und nie sein möchte, spricht man es natürlich wieder per Telefon ab oder so, aber ja. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Genau. Und dann hattest du noch einen Punkt aufgeschrieben, der mir, den ich jetzt wahrscheinlich unter den Tisch gefallen hätte lassen, aber der mir, je öfter ich darüber nachdenke, gar nicht so unlogisch vorkommt. Denn natürlich muss man sich schon vor der Aufnahme am besten mal Gedanken machen, wie verfahre ich denn eigentlich dann mit dem Material, was dabei anfällt.
Ne? Genau.
Gerade wenn man ins Studio geht. Ist es, glaube ich, für denjenigen, der da im Studio das Studio betreibt und euch aufnimmt, nicht unentscheidend zu wissen, macht er dann danach auch das Mastering und das Mischen? Oder macht ihr das selber? Was braucht ihr für ein Ausgabeformat? Wollt ihr einfach bloß eine Projektdatei der DAW eures Vertrauens ohne Dongle? Oder auch mit? Oder wollt ihr schon irgendwie eine rausgerenderte Datei oder was auch immer. Ne? Sowas einfach schon vorsehen und dann kann man auch so gezielt wie möglich die Anweisungen fassen.
Ja, also sehe ich genauso. Also dass man schon absprechen kann, wie die Post-Pro verlaufen soll. Wer wirklich das halt mischt und weil je nachdem kann man schon auf ein paar Sachen achten, sag ich mal. Also weil ich bin halt schon gerne, ich gucke, wenn ich dann halt in der Zeit habe, während den Aufnahmen, wo die anderen mehr Pause machen, dass ich halt schon mal Sachen arrangiere oder da vielleicht schon mal einen Effekt drauf mache, einfach mal zu gucken, einfach mal zu hören, wie es klingt. Manche würden jetzt sagen, okay, alte Schule lieber erst aufnehmen, dann mischen, dann mastern. Man kann aber heute auch gleichzeitig aufnehmen und mischen. Das wird auch wirklich auch gemacht. Auch wie heutzutage auch komponiert und gemischt wird. Das ist mehr oder weniger ein Prozess zum Teil. Und wenn ich natürlich nur in der Aufnahme im Match bin, brauche ich nie irgendwas vormischen.
Mhm.
Weil das dann halt wirklich der Mischingenieur danach macht, der das dann mit der Bank verarbeitet. Ich muss natürlich mit einem EQ gucken, hey, habe ich irgendeine störende Frequenz, Resonanz? Die kann ich schon natürlich im Vorfeld. Aber ich mische das halt nie. Da wende ich auch keine Effekte drauf ab, weil der Mensch nach mir oder der Produzent nach mir soll das wirklich roh kriegen, wie es ist.
Mhm.
Und dann muss ich mich natürlich mit denen halt absprechen, wie willst du denn das haben?
Mhm.
Willst du denn irgendein Austauschformat AAF zum Beispiel haben oder willst du jede Spur haben, etc. etc. Spielt dann halt irgendwie alles eine Rolle und das ist auch gut, wenn man das abklärt, wenn halt die Band weiß, hey, wir gehen jetzt zum einen Produzenten und der macht uns den ganzen Ablauf von Aufnahme, Mischung und Mastering halt oder wir geben es an drei verschiedene Leute ab oder gar mehr.
Was sich bei mir immer als tauglich herausgestellt hat, beziehungsweise was ich immer beherzigen werde und nie wieder anders machen werde, ist, ich lasse mir die Dinge mal doppelt geben. Also ja, wenn ich aus dem Studio rausgehe oder aus dem Proberaum rausgehe, habe ich einen Stick dabei oder was auch immer, wo es drauf ist. und jemand hat noch einen zweiten Stick dabei. Es ist zwar auch, wenn du, gerade wenn du im Studio bist, immer noch bei dem, der im Studio sitzt, aber wenn es in einem anderen Ort ist, dann musst du schon wieder übers Netz austauschen. Und mir ist es nämlich mal passiert, gehst aus dem Proberaum raus, hast es irgendwie auf einem Stick drauf, kommst zu Hause an. Wo ist denn der Stick? Ja, jetzt hat ihn irgendeiner in der Straßenbahn oder was weiß ich. Und oh geil, ein 16 GB Stick, geil, formatieren und mein, ne, ja. Zack, weg. Bumm, schön. Gerade wenn du im Proberaum bist, du hast es in der Regel vielleicht noch auf dem Rechner, wenn es hart recordest, hast du es halt nur noch darauf, wenn das weg ist. Ist halt echt schade
manchmal. Ja. Oder was ich halt auch den Leuten sage, bringt mein Laptop einfach mit.
Ja.
Ich gebe euch das gleich, könnt ihr schon mal eine Sicherheitskopie dann gleich ziehen.
Genau.
Und bekommt dann nochmal was extra von mir. Also das geht schon.
Genau. Genau.
Das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr. Wie gesagt, vor 20 Jahren hat ja keiner drüber nachgedacht. Aber vor 20 Jahren haben fast nur, sag mal jetzt, kommerzielle Bands ja viele Aufnahmen mehr gemacht.
Ja.
Weil da konnte sich auch keiner großartig anders leisten. Also wenn man so überlegt, dass vor 15, 20 Jahren man, dass ein Label für ein Album 200.000 Euro oder D-Mark damals ausgegeben hat, das macht ja heutzutage ja keiner mehr.
Das ist wohl wahr. Ja, dann haben wir eigentlich so an Vorbereitungen nahezu alles getroffen, würde ich sagen. Wir haben uns organisiert, wir haben uns zusammengefunden, wo auch immer, ob im Proberaum oder im Studio. Wir haben alles dabei, weil wir eine perfekte Technikliste hatten. Wir wissen ganz genau, was wir machen wollen. Dann heißt es eigentlich, Studio auf und lass mal die Aufnahme angehen. Sprich also, was machen wir eigentlich, wenn wir dann auch wirklich aufnehmen wollen.
Genau.
Als erstes richten wir uns ein, oder?
Genau. Wenn wir jetzt die Band halt sind und wir gehen ins Tonstudio, richten wir uns wirklich nur ein. Also das heißt, meistens der Schlagzeuger zuerst, weil da muss er auch am meisten tragen. Da gibt es auch hier irgendwie ein paar coole Bilder so im Internet. So, meine Familie denkt, was ich bin. Meine Freunde denken, was ich bin, hier meine...
Was ich wirklich bin.
Ja, und was ich wirklich bin, ich bin der Schlepper eigentlich die ganze Zeit, nur weil ich der Drummer bin in der Band und der am meisten irgendwie zu tragen hat. Also,
am meisten Einzelteile, die einzeln verpackt sind, wohlgemerkt.
Ja, das auch noch. Und am schwersten zu tragen hat meistens. So in der Masse gesehen, ja. Auf jeden Fall Schlagzeug erstmal aufbauen. Das wäre so das Erste, wo ich sagen würde, mach das, das ist das Aufwendigste. Weil den Amp hinzustellen und Gitarre anzuschließen ist nie so aufwendig wie irgendwie wie alle Toms irgendwie aufzustellen, die alle zu stimmen, dass die alle gut klingen. Und
haben wir ja auch in Folge 2 erklärt, warum. Weil das sozusagen das, also wie man sozusagen das stellt, hattest du erklärt, dass es sinnvoll ist, mit diesem zentralen Element des Drumkits irgendwie anzufangen und dann alles weitere darum zu positionieren, in dem Verhältnis, wo es halt am besten klingt, damit es sich nicht überlagert oder gegenseitig stört oder sowas.
Genau, also erstmal Schlagzeug. Derweile stelle ich als Tonmensch auch die Mikrofone schon auf. Also stell die schon mal alle bereit oder habe das im besten Fall auch mir vorher ein paar Gedanken gemacht, zu sagen, hey, die Jungs, beziehungsweise ich muss auch als Produzent die Absprache mit denen treffen vorher, hey, was nehmt ihr denn eigentlich auf? So, das wäre zumindest schon Vorteil zu sagen, macht ihr jetzt nur Metal oder macht ihr halt irgendwie Britpop oder keine Ahnung was, so. Danach kann man auch schon mal überlegen, hey, welche Mikros brauchst du denn dafür? Wie kann ich denn das am besten hinstellen, wenn ich schon einen gewissen Erfahrungsschatz habe? Genau, und während er da halt sein Schlagzeug dann aufbaut, stelle ich schon mal alle Mikros hin. Verkabel die am besten auch schon mal, weil positionieren lassen sich ja eh ständig wieder neu. Und leg mir schon mal alle Kabel. Und das sind ja bei einem Schlagzeug nicht gerade weniger, also bis zu 12 Spuren, das ist locker drin. Und beschäftige mich auch vielleicht schon mal mit dem Routing des Ganzen, weil ich brauche eine große Zahl an Eingängen von Schlagzeug. Das muss ja alles irgendwie in mein Interface sein oder in mein Mischpult und dann in den Analog-Digital-Wandler und dann muss das alles in die DAW noch halt irgendwie ankommen. Und das kann dann echt schwierig werden, bis man dann wirklich mal erkannt hat, okay, ich habe jetzt irgendwie 30 Eingänge, wo ist denn meine Top-Snare oder sowas? Also das Snare-Fell von oben. Oder wo ist denn die Hi-Hat? Oder wo ist denn die Floor-Tom oder sowas? Ja, also da, das nimmt auch ein großes Stück Zeit irgendwie in Anspruch. Und das kann man auch dabei schon machen, während der Drummer sein ganzes Schlagzeug aufbaut.
Da lobe ich mir ja so ein Analog-Mischpult. Ein Analog-Mischpult ist falsch. Ein haptisches Mischpult, ne? Also ein Mischpult in Hardware. Das erleichtert einem das extrem. Also du kannst zwar auch in einer DAW irgendwie den einzelnen Spuren dann Namen vergeben und sowas. Ich finde es trotzdem immer wieder, je nachdem auf was für Monitor du auch aufzeichnest, wie viel Platz du sozusagen da drauf hast, ich finde es immer wieder schwieriger in Software alles den Überblick zu behalten als in Hardware.
Ja. Ne,
machst du dein Klebchen dran und sagst halt irgendwie Channel Strip 1 ist das ein Channel.
Ja.
Und das ist,
das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Eigentlich musst du ja auch beides machen. Ich mache mal in Dresden, wo ich offen zu bin, das ist ein Digitalmischpult von Tascam, wo du quasi auch alles hast. Da hast du quasi alle deine Eingänge oben, Schlagzeug, nur Schlagzeug dort rein. Und da kannst du auch schon beschriften, so sagen, hey, das ist meine Kick und das ist die hohe Kick, das ist die Low Kick und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also das kann ich auch schon machen. Macht man ja auch, wenn zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich gehe in ein analoges Pult rein, wie das API halt, das gehe ich analog rein, kann mir alles beschriften und dann gehe ich ja raus in den Wandler. Und dort muss ich ja, und dort werden ja die Spuren ja auch zugeordnet, ob es ADAT 1 zum Beispiel ist bis ADAT 8. Und dann kommt das alles in die DAW und dort muss ich ja auch nochmal alles beschriften. Also sind wirklich auch zwei Prozesse meistens, die ich dann machen muss. Und dann muss ich halt gucken, okay, auf Kanal 1 liegt halt meine Kick oder meine Bassdrum halt. Ist die denn auch auf Kanal 1 in der DAW dann auch dort oder ist die ganz woanders? Das muss ich dann halt gucken. Und das ist eigentlich mit das Schwierigste am Anfang, den Überblick dann zu behalten, wenn ich gerade so viele Spuren habe. Und in anderen größeren Studios, die irgendwie dann zwischen 64 Kanalkontrollen oder größer haben und irgendwie dann Kompressoren ohne Ende haben, also viel analoge Hardware, ist es noch schwieriger dann. Also die haben dann auch meistens irgendwie so ein festes Setup, weil sonst sieht da auch keiner mehr durch, wenn du dann irgendwie wirklich 120 Ein- und Ausgänge hast.
Ja, ich meine, im Studio willst du ja auch eigentlich nicht jedes Mal wieder neu verkabeln, ne? Sondern du lässt die Kabel irgendwie in deiner Konsole und versuchst dann halt die Anschlüsse im Studio dann entsprechend mit den schon liegenden Kabeln zu gewährleisten.
Kommt auch irgendwie auf das Schlagzeug auch zum Beispiel drauf an. Also was von Setup der hat. Und manche haben zwei Bassdrums zum Beispiel. Also das muss man halt alles bedenken und deswegen variiert es von Band zu Band auch. Mhm. Je nachdem, wie viele Mikros ich auch haben will. So, wenn ich natürlich sage, okay, Overheads reichen mir die, aber manchmal sage ich, okay, ich will den Raum noch ein bisschen mehr mit drauf haben. Und so, das ist dann, muss man halt gucken. Also klar kann man sich ein paar Sachen schon einprägen, hey, das ist das und das will ich das. Aber das ist für mich immer noch das schwierigste Part mit am Anfang.
Da finde ich es immer wieder gut, wenn eine DAW beispielsweise, weil da hast du noch den größten Einfluss darüber, wie du dir das selber einrichten willst, vielleicht. Wenn eine DAW dir beispielsweise erlaubt, Gruppen zu bilden. Ne? Also, dass du dann so eine Ordnerstruktur, die du auch ein- und ausfalten kannst, und dann sagst halt, das Schlagzeug liegt halt in dieser Gruppe und dann hast du da drunter halt deine 12 oder wie viele Eingänge auch immer. Und meine Gitarre liegt irgendwie, oder meine Gitarren liegen irgendwie hier in dem Ordner. Das erleichtert dir halt einfach auf schnell, auch auf einen Blick, dann so ein bisschen für dich zu ordnen, wo muss jetzt eigentlich was sein und wie ankommen. Das ist irgendwie, aber da hat wahrscheinlich jeder seine Vorlieben.
Ja, also jeder Mensch hat ja da irgendwie auch seine eigene Vorgehensweise, wie er das macht. Und das spiegelt sich dann halt auch bei jedem Produzenten dann wieder, wie er sowas angeht, wie welche Techniken der am liebsten nutzt. Und
genau. Willst du noch eine Farbunterscheidung? Das mache ich zum Beispiel immer. Ne?
Ich mache das auch sehr gerne, ja.
Damit jede Spur ihre eigene Farbe hat. Oder wenn es zu viele werden, dass jede Spurgruppe seine eigene Farbe hat. Im Optimalfall, wenn du wiederkehrende Aufnahmesituationen hast, ne? Also du bist irgendwie eine Band und nimmst einen Proberaum auf, dann oder auch vielleicht ein bisschen Studio und weißt, dass eine Band zu dir immer wieder kommt, speicherst du dir vielleicht auch ein Preset ab. ja. Und nutze das.
Sehr sinnvoll.
Also, das, was, also ich richte jetzt hier nicht jedes Mal was neu ein, sondern ich rufe halt das Preset ein und sage, habe ich 3 oder 4 Speaker und dann haben die auch alle ihre Farben schon und sowas. Und das ja, ist irgendwie.
Macht auf jeden Fall schnell. Sinn. Also ich habe es auch, glaube ich, irgendwo als Punkt mit auf eingetragen, so ein DAW-Template. Mhm. Weil, wenn man weiß, ey, ich habe öfters diese gleiche Situation. Mhm.
Da gibt es übrigens, habe ich letztens gelesen, es gibt durchaus Produzenten, die sehr freigebig sind und das nicht so hinter Bezahlschranken halten. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch finde. Aber auf jeden Fall bin ich letztens auf so eine Seite gestoßen, wo du dir Templates von Aufnahmesessions von Musikern einfach runterladen konntest.
Krass, okay.
Und dann, die zu nutzen, ist ja nochmal was anderes, weil du wirst nie dasselbe Setup so richtig haben, im Optimalfall. Aber das so als Input mal zu haben und sich so anzugucken, wie strukturieren eigentlich Leute, die das irgendwie schon jahrelang machen, das finde ich irgendwie ganz cool. Das ist ein echt hoher Lerneffekt, wenn du dir das so erschließen kannst und auch so die Presets durchgehen kannst und auch sehen kannst, wo, was ja auch eine Rolle spielt, wo will ich jetzt meine Aufnahmedateien haben, wo will ich meine Backup-Dateien während der Aufnahme und wo will ich meine Peak-Dateien haben, also je nachdem, was für eine Software du wieder nutzt, aber Reaper macht das ja so, du kannst sozusagen jedem seine eigene Ordnerstruktur geben. Und also was weiß ich, die Peak-Dateien schreibe ich auf meine HDD-Festplatte, während die normale Projektdatei, die halt immer wieder geschrieben und gelesen werden muss, liegt auf meine SSD, weil es einfach schneller ist und die Schreibzahlen erhöht und all sowas. Und je nachdem, wie umfangreich dann die DW ist, kann man sich da echt drin ergehen und sich so ein perfekt abgestimmtes Template schreiben.
Ja, das ist ganz, ganz und das cool. Spart dann wesentlich viel Zeit. Also es kostet einmal am Anfang Zeit, das einzurichten. Ja. Aber dann spart es enorm viel Zeit. Wenn ich halt das nur nochmal aufrufen muss für einen neuen Song, das dauert nur das dauert immer eine Minute, anstatt dass ich eine halbe oder eine Stunde vielleicht das alles nochmal einrichte.
Genau.
Macht auf jeden Fall Sinn.
Genau. Wenn wir alles geroutet haben und mit der DAW abgestimmt haben, dann kommt ein Punkt, wo ich mal das Gefühl habe, da scheiden sich auch wieder die Geister. Eigentlich sind sich alle einig, wie man es handhaben sollte. Und doch glaubt jeder so seinen Weg gefunden zu haben, nämlich das Pegeln.
Das Pegeln, ja.
Wie pegelst du denn?
Wie pegel ich?
Standardband. Schlagzeug, Gitarrist, Bassist,
ja.
Sänger braucht man nicht wirklich, sind sowieso alles nur, nein, Quatsch. Und ein Sänger. Also
brauchen wir alles nie.
4 Leute, wie gehst denn du beim Pegeln vor?
Hauptsache, es klippt nie.
Sehr gut. Hat es wahrscheinlich gerade getan, Entschuldigung. Werteste Hörer.
Ja, tatsächlich mache ich das so, weil ich gelesen habe, ich habe aber den mathematischen Hintergrund nie dazu, weil ich bei der Mathematik nie so bewandert bin, aber auch von anderen schon gehört habe, dass Interfaces und DAWs mit lauten Pegeln wesentlich besser arbeiten als mit leisen. Dass die das Signal wirklich detaillierter auflösen, als wenn ich, wenn mein Peak irgendwie oder, bei -3 ist, lösen die das besser auf, als wenn es bei -12 ist, zum Beispiel. Deswegen habe ich mir auch so angewöhnt, so laut wie möglich zu pegeln.
Also du pegelst auf 0 dB quasi.
Nahezu.
Lässt du dir, und damit schränkst du dich aber ein, was den Headroom eingeht. Also Headroom ist ja sozusagen die Aussteuerungsreserve oder manchmal auch Übersteuerungsreserve. Das, da hört man so verschiedene. Das ist sozusagen der Platz, den du dir lässt, wenn in der Dynamik sehr viel Unterschied herrscht, nach oben hin. Ne? Also je mehr Headroom du dir lässt, desto größer kann der Unterschied in der Dynamik sein. Also in der Spanne zwischen dem leisesten und dem lautesten Signal.
Ja.
Du
unterbrich
nicht, wenn ich einen Fehler mache.
Ist absolut richtig. Nee.
Und wenn du auf so Gen 0 dB pegelst, dann schränkt sich dieser Platz schon ein bisschen ein.
Ja, auf jeden Fall. Und eigentlich lebe ich gefährlich, wenn ich das so mache.
Okay.
Weil wenn wirklich mal irgendein lauter Peak kommt, ist es übersteuert.
Mhm.
Kommt halt wirklich drauf an, was nehme ich auf? Ne? Also und nehme ich halt zum Beispiel mit Vorkompression auf oder nie? Das heißt, habe ich in meiner Aufnahmekette, bevor es in mein Interface geht, einen Kompressor drin, der quasi so Pegelspitzen schon glättet. Wo ich dann weiß, na okay, da kann nicht viel passieren, wenn mal was Lauteres kommt, weil das komprimierter und somit habe ich keine Übersteuerung. Mhm.
Genau. Das ist aber was man vorher festlegen muss, ob ich jetzt schon mit Effekten und sei es auch.
Ja, das ist so ein anderer Punkt, wo den wir auch noch später vielleicht kommen, ob man nur mit oder ohne.
Aber das muss ich ja dann vorher festlegen, bevor ich auspegel, weil ich ja danach dann auspegel. Also ja. Nein, weil das ein Punkt ist, der meine Auspegelung beeinflussen würde.
Aber du musst dich ja nicht danach richten. Also du kannst ja wirklich erstmal so pegeln, da pegelst du halt ein bisschen leiser. Okay. Dass du sagst, dass du ein paar dB weiter runter bist, dass du weißt, okay, da kann nochmal ein Peak kommen, der irgendwie 2, 3, 4, 5, 10 dB lauter ist.
Dann sollte man besser keinen Kopfhörer aufhaben, wenn der 10 dB lauter ist.
Ja, dann
Aua.
Dann sollte man auch hoffen, dass man dann noch seinen Beruf ausüben kann. Ja.
Was war es? Ein dB Unterschied ist doppelte empfundene Lautstärke?
Nee.
Wie war das?
Nee. Also 10 dB sind doppelte empfundene. Doch, 10, ja? 10 dB, 10 dB? Empfinden wir als doppelt so laut.
Okay. Also das ist jetzt nicht so, dass man sozusagen, wenn 10 dB lauter wird, wird es 10 Stufen lauter, sondern das empfindet man als erheblich lauter.
Genau,
das
als ist doppelt so laut.
Genau, das ist genau. So die Gefährdung, die Gefährdung, man sozusagen
ja.
hat.
Genau, weil es ja logarithmisch dann verläuft, die Lautstärkekurve. Ja, ich glaube. Aber Mathe ist so lange her. Na, okay. Ja, also so pegel ich, wie pegelst du denn? Wie pegelst du denn eigentlich unsere Stimmen gerade im Moment?
Weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken. Nee, ich habe in der Tat, also ich nutze hier ja so ein Audio-Interface und ich habe in der Tat auch Gen 0 gepegelt. Weil ich in der Sprache nicht so viel Headroom brauche. Also es ist ein Unterschied beispielsweise bei einem Schlagzeug, wenn ich jetzt so einen Jazzbesen nehme und danach auf Null pegel und dann mal mit dem Stick auf die Tom haue, der Dynamikbereich ist extrem groß. Und dann, das ist echt gefährlich an der Stelle. Wenn ich eine Sprache habe, habe ich höchstens jemanden, der mal ein bisschen leiser spricht und dann mal jemanden, der ein bisschen lauter spricht. Und da ist der Dynamikbereich sozusagen ein bisschen schmaler, das kann ich einschätzen.
Ja.
Und ich habe es in der Tat auch lieber, ich habe lieber ein lauteres Signal, weil mir kommt es immer so vor, dass es mir leichter fällt, ein lautes Signal leiser zu machen, als ein leises Signal klar lauter.
Also ja, das ist das Problem, weil man hebt natürlich das Rauschen mit an.
Genau.
Und das ist so ein Punkt, der mich persönlich sehr stört, wenn ich zu leise aufnehme. Das ist, weil ich dann eigentlich weiß, wenn ich dann hochziehe, wenn so der Peak bei minus 3 liegt, dann bei mir, wo ich das Rauschen höre und mir denke, oh, nee. Das willst und dann fängt man halt irgendwie an mit die Noiser zu arbeiten, also das Signal zu entrauschen.
Ja.
Und man hat immer irgendwo ein Artefakt. Also die kriegen es zwar mittlerweile ganz gut hin, die Programme, aber es ist auch Aufwand. Es ist wirklich, ich muss dann mich da hinsetzen und muss die ganze Zeit erstmal das entrauschen, bevor ich richtig sagen kann, hey, der Take gefällt mir oder so. Mhm. Das ist halt, finde ich, nicht schön. Außer es ist gewollt natürlich, wenn man zum Beispiel mit Tape-Simulation arbeitet. Das heißt, es werden ja heutzutage ist ja so ein bisschen der Trend, alte Geräte zu emulieren als Plugins. Zu sagen, ich will so diesen Tape-Sound von damals haben, ich will diesen warmen Sound haben. Da ist auch natürlich ein bisschen Rauschen mit drin, weil die Geräte haben halt leicht gerauscht. Aber die Aufnahme sollte ja möglichst klar immer sein. Damit man die ohne großen Aufwand gleich weiterverarbeiten kann und dann erst so einen Stil dem Ganzen gibt. Das ist, und deswegen finde ich halt zu leise Signale problematisch, was Rauschabstand und so betrifft.
Okay. In so einer Situation von so einer Band, da fängst du dann auch ans mit dem Schlagzeug das auszupegeln.
Genau. Also ich fange wirklich generell mit dem Schlagzeug an, weil das ist das Schwierigste. Weil ich meine mal, Gesang hat man meistens schnell aufgestellt oder steht schon, wenn man so eine Gesangskabine hat oder einen extra Raum für den Gesang. da steht schon das Mikrofon, also musst du ja kaum was machen, außer das Mikrofon natürlich der Höhe des Sängers, der Sängerin anpassen, wie auch immer, aber das nie viel dazu. Akustikgitarre und so, das lässt sich auch relativ schnell mikrofonieren, aber Schlagzeug musst du halt irgendwie 12 Mikros koordinieren.
Und ist im Zweifel auch das, was am lautesten ist und was am den größten Dynamikumfang hat.
Auf jeden Fall. Mhm. Das ist halt so, dass, also Schlagzeug ist wirklich das Schwierigste.
Mhm. Und dann gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die du empfehlen würdest? Also zum so Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang oder
der Schlagzeug, Bass fände ich eigentlich eine gute Kombi immer. Mhm. Weil es so zwei Rhythmusinstrumente, grundlegende Rhythmusinstrumente sind. Dann würde ich die Gitarren machen und zum Schluss den Gesang. Mhm. Das wäre so meine Herangehensweise an der Sache. Kann natürlich eher variieren, je mehr Instrumente ich habe. Mhm. Und je nachdem, was für eine Funktion die halt erfüllen, sind die mehr rhythmusgebend. Oder ist es als Keyboard dann was, in Anführungszeichen, nur Akkorde macht oder so. Das muss man halt gucken.
Ein Punkt, der mir beim Pegel noch aufgefallen ist, so aus der eigenen Erfahrung, sowohl bei Sprache als auch bei Musik, ist, man unterschätzt den Aktionismus während der Aufnahme oder während des Spielens. Beim Pegeln, bei so einem Einpegel, ne, sag mal was oder spiel mal was, bist du generell, und ich habe noch keinen erlebt, bei dem es irgendwie großartig anders war, vielleicht bei Profimusikern ist das anders, aber bei Amateuren spielen sie generell verhaltener, als wenn du später beim 10. Take bist und dann richtig draufklopfst oder als Sänger dann wesentlich lauter bist. Das sollte man einfach auch ein bisschen mit ein, ne? Also wenn du Gen 0 beispielsweise pegelst und dann plötzlich einen sehr großen Bereich hast, um den es bei so einem Aktionismus nach oben geht, dann kommst du auch schon wieder in den Bereich knappe Töschen. Aber also das sollte man vielleicht auch ein bisschen mit bedenken. Ich habe jetzt hier beispielsweise, uns habe ich so zwischen -2 und -1 gepegelt, um dann genau mich abzufangen, weil ich tendiere ja dann auch dazu, irgendwie lauter zu werden.
Ja, genau, das sollte man halt auch mit berücksichtigen. Aber ich sage immer, im Zweifelsfall lauter. Also nee, im Zweifel ist halt lauter, das ist falsch, aber möglichst laut immer zu machen, damit man dieses Rauschproblem erst gar nicht hat und nie erstmal anfangen muss, Probleme zu beseitigen, bis man wirklich zum Gestalten des Ganzen kommt. Das finde ich halt immer so lästig. Und
ja, stimmt.
Weil da geht auch die Motivation irgendwie am Anfang ein bisschen verloren, wenn du erstmal jetzt 4 Stunden irgendwie Rauschen beseitigen müsstest. Das finde ich halt nie so toll.
Ja, jetzt wo wir mal ausführlich über das Thema Pegeln gesprochen haben, da kann man bestimmt noch viele andere Dinge sagen, so rum. Aber dann kommen wir doch noch mal ganz kurz auf so ein Thema zurück, was wir vorhin schon hatten, und zwar die Entscheidung, ob ich sozusagen trocken aufnehme im Sinne von einfach die Signale so, wie sie entstehen, oder ob ich die Signale bei der Aufnahme schon beeinflusse. Also benutze ich schon bei der Aufnahme irgendwelche Kompressoren oder Nicht-Kompressoren? Das wird ja erst recht relevant, wenn ich Hardware-Effekte beispielsweise nutze, weil die kann ich sozusagen dann nicht umgehen.
Genau. Also jetzt da streiten sich auch halt die Geister, ne? Also es ist auch so ein Thema, wo es wirklich eine lange Pro-Liste, eine lange Kontraliste gibt. Wo jeder auch seine Religion dann irgendwo, das ist auch Religionskonflikt dann. Viele sagen, nimm nur trocken auf, damit du die volle Möglichkeit hast, das im Nachhinein zu verändern. Mhm. Und dann gibt es die anderen, die sagen, okay, du kannst auch Effekte einsetzen, aber musst viel Erfahrung mitbringen. Zudem. Und ich sag mal, es ist auch so ein Mittel, also ich bevorzuge zum Beispiel bei Sprache ganz auf jeden Fall Effekt.
Also da fängt es schon an. Da bin, ich vom ganz anderen Ende.
Da bist du vom ganz anderen Ende. Aber ich sag mal so eine Vorkompression bei Sprache, zum Beispiel, um auch Pegelspitzen einfach nur weg abzufangen, finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Auch wenn nur der Kompressor vielleicht 1-2 dB in der Gain Reduction ausschlägt. Also finde ich, also dass er 1-2 dB einfach absenkt. Ab und zu mal, das finde ich gut. Dass es halt auch so ein bisschen schon abrundet, gewisse Dinge. Das kann man auf jeden Fall machen. Meiner Meinung nach. Bei EQ bin ich wieder vorsichtig. Weil ich mir dann denke, also auf jeden Fall vielleicht mehr was reindrehen, als was wegnehmen, weil wenn es weg ist, ist es weg. beim Reindrehen kann man immer noch im Nachhinein entgegenwirken, indem man wieder ein bisschen mehr wegnimmt. Also ich setze schon gerne Effekte vorher ein.
Also ich glaube, es ist in der Tat, hat sehr viel damit zu tun mit einer Erfahrungssache. Wie viel Erfahrung man selber mitbringt und vor allen Dingen, was man für Erfahrungen mitbringt. Also ich glaube, speziell wenn du über Hardware-Effekte gehst, ist es, glaube ich, extrem ratsam, das schon diverse Male gemacht zu haben, um die Einstellung an den Geräten so vornehmen zu können, dass sie zwar eine Wirkung mitbringen, die aber nicht so brachial ist, dass du irgendwann in die Bredouille kommen könntest, sie wieder rückgängig machen zu müssen. Das ist, glaube ich, ein echt schwieriges Thema. Bei Software ist es ja nicht ganz so entscheidend, weil du kannst den Effekt ja an- und ausmachen. Dann ist er da oder nicht da. Was ich öfter mal gesehen oder gehört habe, ist, dass einfach beides parallel getan wird. Ne? Also, dass du über so einen DI-Splitter oder irgendwie sowas sowohl den trockenen Sound mitnimmst oder den unbeeinflussten Sound, als auch dann den beeinflussten Sound. Das geht noch nicht mal nur ausschließlich um Effekte. Aber dasselbe Thema hatten wir, glaube ich, auch mal angesprochen, als wir übers Drumming gesprochen haben, dass du sozusagen das eine als die eine Spur, die trockene, nimmst, um sie zu triggern und die andere, um den Raumsound mitzunehmen. Dasselbe kannst du ja mit Gitarren auch machen. Ne? Du nimmst die trockene Spur, die du einfach so einspielst und die du dann danach per Software auf einen bestimmten Verstärker oder auf ein bestimmtes Cabinet legst, den du vielleicht jetzt nicht im Studio zur Verfügung hast. Und dann nimmst du aber die zweite Spur schon beeinflusst auf über den Verstärker, der mit im Aufnahmeraum steht. Oder du legst da noch einen Kompressor drauf oder irgendwie sowas in dem Dreh. Das kann man wohl auch dann beides fahren. Bei mir, wenn ich beispielsweise beim Podcasting mache ich es immer extrem abhängig von den umliegenden Einflussgrößen. Ne? Also wenn ich in einem Raum bin, so wie hier, hier nehme ich einfach komplett ohne vorher irgendwelche Effekte auf, weil ich hier genug oder weil ich hier nicht so keine permanenten Störgrößen habe. Und selbst wenn hier mal irgendwie so Blaulicht oder irgendwie sowas durchfährt und Martinshorn, das hörst du halt auf der Aufnahme dann doch, das kann ich dann einfach danach noch wunderbar rauskriegen. Während ich, wenn ich bei irgendjemandem im Büro sitze und nebenan ist der Rechnerraum oder sowas, da habe ich dieses permanente Rauschen mal drauf gehabt. Da habe ich dann einfach einen Hardware-Kompressor dabei, der irgendwie so ein Limiter und einen Enhancer drin hat oder irgendwie sowas. Und da kannst du dann einfach schon während der Aufnahme das Gröbste rausnehmen. Da bin ich aber auch vorsichtig. Die stelle ich nie so hart ein, wie dass das Störgeräusch komplett auch weg ist.
Dazu kann ich noch was sagen, was das Thema Effekte oder Vorkompression während der Aufnahme betrifft. Mhm. Ich hatte mal die Gelegenheit, das ist auch jetzt schon 2 Jahre her, verdammt, wie die Zeit so vergeht, war ich bei einem Workshop bei Sascha Bisibüren, den wir schon mal erwähnt haben, im Studio, im Mastering-Studio in Berlin. Und da war auch Henning Verlage da, das ist der Produzent und Komponist von Unheilig. Und der hat einfach mal so erzählt, wie viele Kompressoren der nutzt für den Gesang. Der nutzt bei der Aufnahme schon Vorkompression. Da schlägt auch mal die Nadel bei bis zu minus 10 dB Gain Reduction aus. Mhm. Also echt schon heftig. Dann hat er auf jede einzelne Gesangsspur einen Kompressor drauf und auf die Gruppe Gesang hat er auch nochmal einen Kompressor drauf. Mhm. So, und selbst er nutzt ganz extrem Vorkompression. Zum Beispiel, also im Endeffekt war die Stimme zwar dynamisch tot, weil die wirklich bis Anschlag gefahren ist. Also so große Unterschiede hast du dann halt irgendwie nie mehr. Aber der hat auch gesagt, es ist definitiv ohne Vorkompression geht gar nichts. Also ohne Effekte bei ihm während der Aufnahme.
Also ich glaube, es gibt auch Musik, die prädestinierter für sowas ist. Also auch da gibt es Unterschiede, was du sozusagen
auf jeden Fall
benutzt. Bei Unheilig hast du am Ende eh nur einen Brei. Insofern, ich mache mir heute wirklich keine Freunde. Aber von denen halte ich musikalisch jetzt wirklich nichts.
Ja.
Ist aber Geschmackssache.
Aber, wir gehen ja nur auf die Produktion.
Genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass professionelle Studiobetreiber am eher dazu tendieren, Vorkompression einzusetzen, als jemanden, der das von Mal zu Mal tut. Weil sie aber auch genug Kompressoren da haben und das sehr genau aufeinander abstimmen können.
Genau. Und wirklich kommt auch, wie du schon sagst, kommt auch was für Musik? Orchester oder klassische Musik mit einer klassischen Orchesterbesetzung verwendest du auch keine Effekte. Also da verwendest du selbst in der Post irgendwie keine Effekte. Großartig. Also da guckst du doch höchstens, um Störgeräusche zu entfernen und so ein bisschen.
Ja, oder so ein Equalizer, um so crispy Sounds hinzukriegen.
Ja, dann so. Aber da wird kaum mit Kompressoren eigentlich gearbeitet, weil das einfach auch nicht nötig ist. Weil du willst ja diese Dynamik ja haben, von ganz leisen Streichern bis zu ganz lauten Streichern.
Ja, stimmt.
Und im Gegensatz dazu, wo halt im Pop-Bereich, wie bei Unheilig, halt schon irgendwie total komprimiert wird. Im Metal-Bereich ist ähnlich zum Teil.
Ja.
Wohingegen bei akustischeren Sachen man doch mehr Spielraum lässt und sowas. Also es kommt wirklich auf die Musik drauf an und was für ein Ergebnis man erzielen möchte.
Ja.
Aber so grundsätzlich, wenn man gute Hardware-Effekte hat, oder gerade bei Gesang oder so ein Mikrofon-Channel oder so ein Channel-Strip halt hat, wo ich ein Line- oder Mikrofonsignal anschließen kann und das schon effektieren kann, das klingt eigentlich auch schon gut. Da sind ja auch meistens die EQs, die dort dran sind, mehr so soundmachend, nenne ich das so gerne. Also nie irgendwie so Korrekturen oder so ganz heftig einzugreifen in dem Sound, sondern halt ein bisschen klingen zu lassen. Und das finde ich schon echt interessant, wenn man das vorher sogar so schon formen kann, dass du kaum im Nachhinein was machen musst. Das erspart dir natürlich auch viel Arbeit oder kann dir viel Arbeit ersparen.
Also ich mag ja Kompressoren irgendwie. Also das ist irgendwie für mich ein sympathisches Gerät. Ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie wahrscheinlich...
Es hat was Mystisches auch.
Ja, wahrscheinlich, weil ich aber auch annähernd begreife, wie es funktioniert und was es eigentlich tun will. Was ich aber festgestellt habe, in der Bedienung zwischen Hardware-Kompressor und Software-Kompressor, ich mag einfach die Analyse-Sicht des Software-Kompressors. Weißt du, dieses grafische Element, wo du die Tonkurve siehst und siehst, was nimmt er jetzt wo weg und was lässt er, wo macht er auf und wo macht er zu sozusagen. Und gerade beim Reaper ist beispielsweise auch so ein Standard-Kompressor dabei. Der nennt sich, glaube ich, AU Dynamic Prozessor oder irgendwie sowas. Ist aber ein Kompressor. Und bei dem hast du halt so wie so eine Oszillographensicht und hast dann die Tonkurve da drauf und der markiert in Rot, welche Bereiche er dann wegnimmt und sozusagen mutet und auf beiden Enden der Skala. Und wenn solche Analysesicht an so einem Hardware-Kompressor dran wäre, das fände ich ziemlich cool, weil das habe ich nämlich immer das Problem, dass ich an einem Hardware-Kompressor extrem lange rumprobieren muss, ehe ich die richtigen Einstellzeiten auch habe. Ne? Also wann setzt der Threshold ein und was für ein Attack und Release und wenn du ihn überhaupt so fein einstellen kannst. Und da hast du höchstens mal so ein VU-Meter oder sowas dran, was dir dann Anhaltspunkt, aber damit kann ich irgendwie nicht umgehen. Also diese grafische Komponente der Einstellkontrolle nenne ich es mal. Das wäre ein cooles Feature für einen Hardware-Kompressor. Ansonsten bin ich aber
Für die visuellen Typen mehr.
Genau. Ansonsten bin ich totaler Fan von Hardware-Kompressoren, weil spätestens als ich mal vor so einem Kompressoren-Board stand in dem Aufnahmestudio, also ungelogen, der hatte irgendwie so 6 19 Zoll Einbauschränke, a 2 Meter, vollgeknallt mit Technik und einer dieser Einbauschränke war voll mit Kompressoren in ein Höheneinheiten, maximal 2 Höheneinheiten. Also da waren in einem diesem Board irgendwie 20 Kompressoren drin oder sowas. Unterschiedlichster Natur, unterschiedlichster Hersteller, auch unterschiedlichster Art und Weise der Beeinflussung. Also manche hatten nur einen Knopf dran, wo du sozusagen bloß Presets wählen konntest. Manche hatten irgendwie für jeden Parameter, den du beeinflussen kannst, einen Knopf und echt coole Dinge. Und da hat er mal so ein bisschen demonstriert, auch in der Einstellung, wie er die eingestellt hatte, was die eigentlich mit dem Sound machen, auf so einen Pfeil mal verschiedene angewendet. Ist echt abgefahren gewesen. Und seitdem bin ich total Fan von Hardware-Kompressoren. Leider sind die Dinger so teuer.
Also da kommst du unter 5000 Euro manchmal einfach nie weg. Das ist einfach der Fakt.
Ja.
Und wie gesagt, früher haben die 200.000 Euro für ein Album bekommen, wenn du ganz kommerziell gearbeitet hast. Da konntest du dir für 100.000 Euro dein Studio vollknallen, ne, danach. Also das war dir, weil du dann irgendwie einen Monat später oder zwei dann das nächste Album in der Dimension vielleicht gemacht hast. Schade. Kann man heute nicht mehr so einfach machen.
Was sind denn, also wir hatten jetzt Vorkompression vor allen Dingen, was wären denn noch Bereiche, die oder was wären denn noch Effekte, die sich anbieten würden, so in der Vorstufe der Aufnahme schon das Signal zu beeinflussen?
EQ?
Vorsichtig, ne?
Vorsichtig.
noch vorsichtiger als den Kompressor?
Noch vorsichtiger, aber auch kann sinnvoll sein. Mhm. Gerade wie gesagt, wenn du Klang machen willst, wirklich. Mhm. Wenn du was klingen lassen willst.
Ja, vielleicht klingt der Raum ein bisschen dumpf. Du hast ihn aber mit drauf und dann kannst du vielleicht mit dem EQ ein bisschen.
Oder zum Beispiel in der Stimme so ein bisschen Präsenz reindrehen oder so. So ganz leicht, so diese Luft, nenne ich das einfach mal, dieses Atmen irgendwie noch ein bisschen verstärken. Sowas kannst du halt gerne
gibt's machen. Gibt es da irgendeine Hausmarke, die man sagen würde, für bestimmte Instrumentengruppen nutze ich ein 3-Band-EQ, für andere ein 7-Band oder ein 10-Band oder was auch immer es da gibt? Oder sollte ich einfach das abhängig machen von, wie viel Ahnung habe ich?
Erstmal das. Ich sag mal, je nachdem, was für ein Instrument ich auch habe. Ich meine mal, ich habe es dann lieber, dass ich einstellen kann. Zum Beispiel das Frequenz, diese Frequenz, das Frequenzband und so weiter. Also lieber mehr Möglichkeiten. Lieber mehr Frequenzbänder, die ich beeinflussen kann. Mhm. Weil ein Instrument kann, jedes Instrument klingt irgendwie anders. Und wenn ich verschiedenste Instrumente da durchjage, brauche ich halt alle möglichen Frequenzbereiche, die ich irgendwie ansteuern kann. Mhm. Die ich irgendwie formen kann.
Gäbe es da noch was?
Gäbe noch was, noch vorsichtiger Gate?
Da musst du jetzt, glaube ich mal, ich glaube, Gate haben wir noch nicht so oft erklärt. Da musst was du mal Funktionsweise
Gate?
Erklären.
Gate ist quasi ein Effekt, auch ein Dynamikeffekt, der abschneidet. Der einfach, beim Kompressor hat man ja einen bestimmten Threshold, den man einschaltet, also einen Schwellenwert. Wann er wirkt. Und beim Gate haben wir das genauso, bloß der wirkt von unten. Das heißt, ich stelle den ein und unterhalb diesen Thresholds schneidet alles weg. Da ist wirklich Stille. Und je höher mein Threshold ist, umso mehr schneidet er halt ab. Das heißt, wenn man halt den zu kräftig einstellt, kann es sein, wenn ich bei Sprache einen Atmer habe, dass er weg ist, der Atmer. Mhm. Dass du den gar nicht dann mehr irgendwie in der Signalkette hast. Kann, wenn man reine Texte fürs Fernsehen oder so anspricht, ist es nie so schlimm, vielleicht. Aber gerade wenn man Gedichte halt macht oder bei Gesang oder sowas, kann das schon störend sein, wenn du halt das Atmen dann nicht mehr hast. Oder dass gar ganze Wörter oder Wortendungen irgendwie vom Gate verschluckt werden. Mhm. Das kann passieren, aber das hilft zum Beispiel halt auch, um irgendwelche Hintergrundgeräusche gleich zu entfernen, die ich dann nie unbedingt mehr haben möchte in der Aufnahme. Oder im Nachhinein erst wegmachen muss. Aber bei Gate ist immer so ganz, ganz vorsichtig und ganz genau hinhören.
Also viele versuchen das ja in der Form von Noise Gate, um Rauschen wegzudrücken, was dann einen extrem merkwürdigen Effekt hat, weil du drückst das Rauschen, wenn jemand nicht spricht, funktioniert das Noise Gate wunderbar, das Rauschen ist weg. Aber wenn er spricht, hast du das Rauschen, während er spricht, mit drauf. Ja. Und das ist ein ganz merkwürdiger Effekt. Deswegen drehe ich das Rauschen, wenn ein Rauschen auf der Aufnahme ist, drehe ich das Rauschen nie ganz raus, um dieses verbindende Element nicht zu verlieren. Weil wenn du
das
dann,
ist ganz komisch dann,
während das kommt und dann hast du wieder Rauschen, dann denkst du dir so, da war doch aber gerade, also das kriege ich, weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber ich kriege das dann nicht gepasst. Das ist,
also ich kann dich beruhigen, mir geht es genauso.
Das ist merkwürdig.
Das ist auch ganz komisch. Dann überlege ich auch gerade irgendwelche Effektgeräte. Also gerade bei Gitarristen, wenn du so ein Pedalboard irgendwie hast, sollte man es natürlich auch nutzen. Mhm. Aber das geht eh dann in Amp mehr rein.
Also genau, das ist wahrscheinlich dann so die instrumentenspezifische Einstellung. Nutzt du bei einer Gitarre irgendein Overdrive oder nutzt du einen Gain zusätzlichen, also die Verzerrung zu beeinflussen? Dann bei der Software, aber auch bei der Hardware ist halt dann irgendwann auch die entscheidende Frage, was für ein Amp nutzt du, weil jeder Amp bringt einen eigenen Klang mit. bei der Software kannst du das eher noch kombinieren. Brauchst halt, kannst halt dann bei vielen Programmen einfach sagen, okay, ich will den M mit dem Cabinet. Das klingt dann, kannst du den Sound sozusagen dann beeinflussen. Bei der Stimme ist es ganz ähnlich. Es gibt halt auch bei der Stimme irgendwie noch Gain Controller und sowas, die das Ganze versuchen, ein bisschen mehr Bums zu haben oder irgendwelche Verzerrungen da in die Stimme zu bringen.
Was sinnvoll ist auch manchmal, ist ein De-Esser.
Bei Sprache sehr oft sinnvoll, ja.
Sehr oft sinnvoll, also S- und Zischlaute, wenn die überbetont sind, auch klein mit zu minimieren.
Ja.
Also es geht, oder zu vermindern, besser genau, gesagt.
Es geht vor allen Dingen um dieses verzerrende Element, was beim S hinten dran ist, wenn man so, dieser hohe Pitch ist oftmals sehr unangenehm, wenn man so, also das kann ich noch nicht mal so richtig, bei meins landet irgendwie nicht so hoch. Das haben wir hier auch immer drin, das geht aber erst in der Post-Pro, läuft ein De-Esser mit drüber. Mhm. Das hat man manchmal als extrem störendes Element, ja. Wenn man viel mit Sprache macht, ist das, glaube ich, sinnvoll.
Auf jeden Fall. Also das finde ich auch, also den würde ich auch vorher einsetzen. Also da glaube, das ist so der Effekt, so, den man ohne Bedenken, also natürlich auch nicht so stark, weil wenn er irgendwas mit einem S sagt und das S ist, wenn man so ein Wort mit S sagt und das S ist irgendwo mitten in dem Wort, wird es auf einmal kurz leiser und dann, klingt natürlich auch nicht schön, aber so kann man den auf jeden Fall und sollte man den auch nutzen.
Ist aber auch eine schwierige Situation, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, da eine gute Einstellung zu finden. Also das ist genau dieser Punkt. Zu viel macht das Wort matschig und undeutlich. Es wird dadurch extrem undeutlich, finde ich. Also nicht undeutlich ausgesprochen, aber es hat so einen unnatürlichen Klang dadurch. Oder eine unnatürliche Melodie. Ne? Also jedes Wort bringt ja so eine eigene Sprachmelodie mit. Und dass dies dann irgendwie beeinflusst, das klingt dann auch merkwürdig.
Das sollte man dann halt auch.
Ist aber auch extrem schwer rauszuhören, wann es wirkt. Also das ist so ein Effekt, wo ich Schwierigkeiten habe, wenn die Wirkung einsetzt, das mitzukriegen. Beim Kompressor hörst du es, wenn es leiser wird, bei einem Gate hörst du es sowieso, bei einem Equalizer hörst du es sofort, je nachdem wie stark die Beeinflussung ist, aber bei einem De-Esser finde ich diesen Punkt, wo ich jetzt sage, und jetzt setzt er gerade ein, extrem schwer.
Ja, es ist wirklich ein subtiles Hören auch, aber ich finde, wenn du dann länger der Stimme dann zuhörst, es klingt dir angenehmer, weil da kommst du nie so raus, du fühlst dich halt wohler, so. Das ist ja eher so ein subtiler Effekt.
Ja.
Aber der halt auch wichtig ist, finde ich, um den Zuhörer irgendwie zu signalisieren, das auch weich zu vermitteln, was man da sagt, um ihm das angenehm zu gestalten, dass er auch gerne dranbleibt und zuhört.
Ja, waren so die gängigen Instrumente, gängigen Effekte, die man sich überlegen könnte, vorher mal einzusetzen, oder? Ich meine mal ab von Sonderfällen abgesehen.
Ab von Sonderfällen, aber so EQ, Kompressor, Gate und die De-Esser sind, glaube ich, so die gängigsten Effekte, die man so vorher in der Aufnahmeschleife mitlaufen hat.
Sind ja alles Effekte, die mehr oder weniger auf die Dynamik des Signals abzielen. Mehr als die Modulation des Signals.
Ja, genau.
An der Stelle einfach kurzer Hinweis, wenn irgendjemand das hört, der davon Ahnung hat und sei es auch Ahnung durch einfach jahrelanges Ausprobieren oder irgendwie sowas und noch was einsetzt, was wir hier nicht aufgezählt haben, was allerdings tauglich wäre, das andere auch einsetzen, immer her damit. Einfach rein in die Kommentare.
So sieht's aus.
Jetzt wären wir ja sozusagen bei der Entscheidung, wir drücken mal den Aufnahmeknopf und nehmen mal auf.
Fast.
Was haben wir vergessen?
Na, wenn das meine DAW ordentlich sauber benannt ist, aber davon gehen wir jetzt mal aus, oder?
Ja, das haben wir ja schon gesagt. Ne? Ja. Also mit Farben arbeiten, mit Benennungen arbeiten.
Mit Zettel und Stift kann man sich auf jeden Fall daneben legen.
Notizen während der Aufnahme sind ein sehr hilfreiches Tool.
Auf jeden Fall.
Allerdings.
Sowohl digital in der DAW, also mittlerweile haben DAWs auch die Funktion, dass ich jede Spur irgendwie Notizen hinzufügen kann, die ich mir einspeichern kann, gleich spurbezogen. Und dass ich halt Zettel und Stift habe, weil ich da einfach, also ich bin halt so ein Mensch, der sich dann gerne schnell mal was notiert. Zum Beispiel irgendwie Take 4 war cool oder Take 5 von Takt war cool oder wenn ich halt irgendwie Timecode-basierend arbeite, hey, die Stelle, Timecode von da bis Timecode da war das gut, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall auch was ganz, ganz Sinnvolles, das zu nutzen.
Das ist überhaupt ein gutes Stichwort, weil jetzt sind wir in der Tat schon bei der Aufnahme, weil Notizen macht man sich ja in der Regel während der Aufnahme. Ob man sie jetzt elektronisch macht in der DAW, gibt es ja auch Funktionen dafür, dass du dir irgendwas anmarkerst. Oder auf einem Zettel oder auf einem Zettel elektronisch, aber nicht in der DAW, sondern ein anderes Programm, ist ja egal. Das ist total sinnvoll. Du hast gerade von Takes gesprochen. Das genau. ist auch so ein Ding. Wie nimmt man eigentlich auf? Also
genau.
machst du sozusagen eine Aufnahme und lässt sie einfach laufen und lässt, wenn er sich verspielt hat oder sowas, ihn einfach auf derselben Spur ohne Aufnahmepause einfach nochmal. Oder machst du einzelne Takes? Das heißt, wenn du einzelne Takes machst, hast du den Vorteil, du kannst den Click-Track jedes Mal neu mit einspielen?
Ja, eigentlich, Take ist ja ein Versuch, wenn man es ja so will. Eine Aufnahmesituation gerade, was ich immer wieder versuche aufzunehmen. Und jetzt ist wirklich halt die Frage, was lass ich das einmal durchlaufen in der Datei? Dass ich einmal nur Aufnahme drücke und sage, okay, ich nehme mich zurück und höre jetzt nur hin, bis es halt das, was ich aufnehme, mir das gefällt, beziehungsweise das dem Künstler, der Band und mir gefällt. Das muss man dann halt dann abstimmen, also man muss auch dann viel auch kommunizieren, wenn man mit den anderen auch zusammenarbeitet, dass man dass alle damit zufrieden sind. Oder ich nehme halt alles wirklich einzeln auf. Ich sage, hey, wir machen diese Phrase, wir machen jetzt diese 8 Takte nur, bis uns das gefällt. Das gibt es halt auch. Das muss man halt dann gucken, je nachdem, was passt, was auch die Band möchte. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, hey, lasst uns doch erstmal nur Takte 1 bis 32 machen und dann und das machen wir nur, solange es passt und dann machen wir die nächsten Takte. Und wenn die Band sagt, na nee, wir wollen aber einmal durchspielen und gucken dann lieber, also ist unterschiedlich.
Aber wenn du jetzt aufnimmst und sagen wir mal, du nimmst Take-basiert auf, nimmst du dann die eine Spur, lässt du das einfach durchspielen oder mal angenommen, er verspielt sich zweimal, beim dritten Mal klappt's. Nimmst du die einfach hintereinander auf und die DAW läuft einfach durch und recordet die ganze Zeit, sprich also auch das, was, wenn du sagst, nee, hier war ein Fehler, nochmal und dann beginnt er neu, oder hältst du die DAW zwischendurch und startest sozusagen auf derselben Spur für jedes, für jeden Versuch, für jeden Take neuer Aufnahmeblock.
Nein,
Aufnahmeblock. Und hast dann die Möglichkeit, auch einen Click Track beispielsweise einzuspielen.
Genau, also ich mache das so blockweise halt. Ich sage, wenn es der Song ist, wir machen den Song, läuft, war jetzt gut, war jetzt schlecht, Pause und dann fange ich die nächsten an. Also ich mache das wirklich blöckeweise. Welchen vielleicht aus der Überlegung im Hintergrund heraus, dass er jedes Mal eine neue Datei auch anlegt. Wenn ich natürlich einmal Pause oder Stopp gedrückt habe und dann wieder neu öffne, wird dann jedes Mal eine neue Datei angelegt. Wenn ich es durchlaufen lasse, wird dann nur eine Datei angelegt. Wenn da irgendwas nie funktioniert und die DAW abstürzt und die Datei beschädigt ist, kann es halt sein, dass es alles im
Arsch, Entschuldigung. Aber wenn du es in derselben Projektdatei aufnimmst, wird doch nicht jedes Mal, wenn du einen Block aufnimmst, eine neue Datei angelegt, sondern die Datei
Audiodatei.
Wird neu geschrieben.
Muss ich präzise ausdrücken, eine neue Audiodatei
wird ausgelegt. Alles klar, alles klar.
Keine neue Projektdatei, aber eine neue Audiodatei jedes Mal.
Okay.
Und kann halt passieren, dass die DAW mal abstürzt, aus einem unerklärlichen Grund. Und es kann halt auch sein, dass diese Audiodatei, wenn es nur eine ist, beschädigt wird. Und dann...
Ich habe gerade total den Denkfehler, natürlich. Ja. Du nimmst ja nicht eine, die Projektdatei ist ja sozusagen bloß die Katalogdatei, die die ganzen einzelnen aufgenommenen Mediadateien verwaltet, sozusagen.
Ja. Die eigentlich nur sagst, das ist an der Stelle, das ist an der Stelle, genau. Das ist dort so laut, so leise.
Ja, ja, ja. Dummer Fehler von mir, Anfängerfehler. Ich falle in den Staub und winsel um Gnade.
Ach, Quatsch. Ja, genau, und deswegen mache ich lieber das blöckeweise. Weil ich habe das mal, ich weiß gar nicht, da habe ich von einer Freundin, glaube ich, die irgendwie wiederum eine Freundin was schenken wollte, zum Geburtstag mal was aufgenommen. Und im Nachhinein ist die DAW abgestürzt und da war einfach nur noch Rauschen in der Datei, wie auch immer die DAW hinbekommen hat. Und ich habe mir dann gedacht,
Das ist ich mal dann den, ziemlich ärgerlich.
Ich habe dann einen Kühlschrank aufgemacht, reingebrüllt und den Kühlschrank wieder zugemacht, dann ging's. Aber und deswegen fahre ich nur noch diese Sicherheitsschienen und irgendwie nur Backups nebenbei laufen lassen. Und ja, da habe ich keine Lust mehr drauf.
Womit du sozusagen mit der Kühlschranknummer hast du sozusagen den Block der weichen Komponenten aufgemacht. So ein bisschen das Thema Soft Skills. Ne? Also das, was jetzt mal, wir haben ja die ganze Zeit auch so ein bisschen über Technik und Beherrschung und sowas. Und auch während der Aufnahme ist es natürlich wichtig, in der DAW den Überblick zu behalten und sich auch zu entscheiden, wie man sozusagen aufnimmt und zwischendurch auch mal speichern, auch gerne vergessen. Wobei die meisten DAWs, glaube ich, auch über Autospeicherfunktionen verfügen. Sollte man sich auch mal angucken, auf was die gesetzt sind, weil Reaper kommt auch gerne mal mit einem Default-Wert von irgendwas um die 10 Minuten daher, was mir manchmal ein bisschen viel ist. Ja. Dann nehme ich lieber ein bisschen mehr Auslass-Prozessorleistung in Kauf und lasse ihn doch mal alle 3 Minuten oder irgendwie sowas. Sollte man sich halt genau mit auseinandersetzen.
Auf jeden Fall.
Aber es gibt natürlich, der Fokus während der Aufnahme ist ja nicht zwangsweise oder nur für eine Person die Beherrschung der Technik. Und wenn du sozusagen vorher gute Arbeit gemacht hast, dann ist das kleinste Übel. Ne? Wenn du vorher gut verkabelt, geroutet und eingestellt hast, dann ist das kleinere Übel. Ich glaube, das größere Übel sind genau diese Soft-Komponenten, die du schwer beeinflussen kannst und das ist vor allen Dingen die menschliche Komponente des Menschen. Also des Musikers meine ich, nicht des Menschen. Ja.
Also man muss natürlich als Produzent sehr, sehr sensibel sein. In dem Sinne auch sensibel, dass man sehr darauf achtet, wie die Musiker, Künstler sind und sehr sensibel drauf. Also wenn du nämlich dort da sitzt und aufnimmst und sagst, ah, der Tech war aber absolute Scheiße. Das kann ganz, ganz schlecht ankommen. Also im schlimmsten Fall fühlt sich diejenige oder derjenige sehr beleidigt und spricht dann am Ende nie mit dir. Also kann ja alles passieren. Deswegen sollte man das möglichst freundlich und sanft dann formulieren und sagen, hey, können wir das nochmal machen? Am besten gleich mit einem konstruktiven Vorschlag. Das sagen, hey, weil da kannst du ruhig noch ein bisschen entspannter das Spiel, also irgendwie das auch schön verpacken, sage ich mal. Also ich sag mal, bei ganz jungen Bands, die sagen selber, es war trotzdem, machen wir nochmal so ungefähr, aber umso erfahrener natürlich die Künstler sind, umso muss man vorsichtiger das Ganze formulieren. Also kommt auch drauf an, wenn derjenige sehr kritikoffen ist, kannst du sagen, hey du, das und das und das. Kann aber halt auch sein, dass du halt eine Diva aufnehmen musst, ne, die gerade dann sehr, sehr empfindlich drauf ist und vielleicht auch was falsch versteht, was du gar nicht so gemeint hast. Kann alles passieren und deswegen sollte man auch auf jeden Fall so eine ganz entspannte Komponente mitbringen als Produzent. Also nie gleich irgendwie selber, und hier brüllen und laut und dies. Also man sollte sehr entspannt auch sein. Ich glaube, manchmal auch einfach schadet es nie, einfach mal nichts zu sagen. Und wenn natürlich jemand kommt, der als Musiker der genaueste Vorstellungen hat und das nie anders möchte und am Ende noch so eine dominante Art hat und sagt, nee, nur so, so und so und so, da brauchst du als Produzent auch nie anbringen, aber das könntest du auch machen und das, wohingegen jemand, der offener ist und sagt, hey, so stelle ich mir das vor, was sagst du dazu oder sowas. Also, und es kommen die unterschiedlichsten Menschen dann auch zu dir. Und also, mit denen musst du auch alle umgehen können.
Ja. Also du musst dich halt sehr schnell auf die jeweilige Stimmung auch einstellen können. Mhm. Sowohl als Produzent, das gilt aber genauso, wenn du sozusagen mit den Jungs der Band in dem eigenen Bandraum bist. Ne?
Ja.
Unnötig Druck aufbringen, unnötig Zeitdruck aufbringen, ist halt ein zweischneidiges Schwert. Du musst es zu einem bestimmten Prozentsatz tun, also du musst auch ein bisschen auf die Zeit gucken und sozusagen die Kontrolle darüber behalten, einfach um auch ein bisschen, ja, eine motivatorische Komponente würde ich es jetzt nicht nennen, aber um so ein bisschen zu pushen, ne? Aber du darfst natürlich auch nicht zu viel Druck aufbauen, sondern musst auch ein bisschen Zeit zur Verfügung haben, damit sich so Ideen entwickeln können, auch mal damit und wenn du die Gitarrenlinie erst beim 16. Take hinkriegst, ist es halt erst beim 16. Take anstelle beim 6., weil du weißt, dass du in 3 Stunden auch noch den Gesang und die Posaune aufnehmen musst und dann aus dem Studio raus musst. Ne, das ist eine extrem schwierige oder keine einfache Sache, sich darauf einzustellen, auf die Situation. Ich finde es aber auch als Band schwierig abzuschätzen, wie viel Zeit ich eigentlich benötige. Das fiel mir immer extrem schwer, so zu überlegen, reicht ein Tag im Proberaum oder sollte man eher 2?
Ja, es kommt aber auch eine Erfahrungsgeschichte.
Absolut, ja.
Also, dass, wenn du dann das erste Mal im Stundenschul bist und gar keine Erfahrung vorher hattest, kommst du da total mit irgendwelchen Vorstellungen an, mit Erwartungen und die erfüllen sich halt zum Teil und zum Teil erfüllen sich halt nie. Mhm. Und klar musst du natürlich dann als Produzent sagen, wenn sie die halt nur so und so viel, also auch wirtschaftlicher Sicht irgendwo, weil die meisten wollen ja davon auch leben, muss dann auch sagen, wenn du nur halt 500 Euro von Song, also was heißt nur, aber wenn du 500 Euro von Song nimmst und so viele Stunden irgendwo hast, kannst du jetzt nie die doppelte Zeit an Stunden dafür dann nutzen für die Aufnahme, weil die Band zahlt dir dann am Ende nie mehr. Und du, sag ich mal, ach schön, schöne Geräuschkulisse.
Martin Zorn.
Dass du irgendwie sagst, okay, du hast jetzt 8 Aufnahmetage, 8 Stunden eingeplant, aber du sitzt dann 16 Aufnahmetage dann. Das ist halt irgendwo auch wirtschaftlich gesehen für dich nie unbedingt gut.
Absolut.
Und wenn du natürlich von, sagst du aus Kulanz selber mal sagst, hey komm, wir machen eine Stunde länger oder wir treffen uns da nochmal und machen Kleinigkeiten oder sowas. Das kann man ja auf jeden Fall machen. Das ist ja auch ein Entgegenkommen und das weckt ja auch Sympathie gegenüber der Band oder des einzelnen Künstlers. Aber man sollte das wirklich im Blick auch haben. Ich sag dann auch dann irgendwann, naja, wir brauchen aber heute auch noch ein Ergebnis irgendwo. Dass wir mal gucken, wir müssen dann mal schauen, ob da was jetzt was Gutes dabei ist.
Ja. Also man wünscht sich ja auch ein Ergebnis, um einfach auch das, den Erfolg sozusagen für sich auch verbuchen zu können.
Wo man auch als Produzent dann irgendwie mal sagen muss, wenn man merkt, hey, es geht gerade nie. Irgendwie ist es alles verkrampft, die Stimmung ist nie gut. Und es wird dann verzweifelt versucht, das richtig einzuspielen und du merkst, mit Take zu Take wird es nie besser, die Kondition. Es ist dann auch wirklich sinnvoll zu sagen, hey, okay, wir machen jetzt mal alle eine Pause. Geht alle mal raus, geht mal 5 Minuten Beine vertreten, geht mal in die frische Luft und nach 10 Minuten und das dann funktioniert's.
Also Pausen finde ich allgemein eine wichtige Komponente. Kannst du ja ganz verschieden einsetzen. Ne? Also du kannst, du hast ja sozusagen Pausen automatisch, wenn du von einem Aufnahme-Task in den nächsten gehst. Ne? Hast irgendwie das Schlagzeug jetzt aufgenommen, jetzt bereitet sich der Gitarrist darauf vor. Ist ja quasi auch so eine Pause, so eine Ablaufpause, würde ich es mal nennen. Und dann kannst du halt auch mit Pausen als wirkliches Entspannungselement spielen. Ne? Also irgendwie, ich finde es immer cool, wenn man, muss man jetzt auch wieder an der Band festmachen, aber ich finde es immer cool, wenn man zum Beispiel irgendwie zur Hälfte der Zeit sagt, so und jetzt gehen wir erstmal eine Stunde Mittagessen.
Ja.
Einfach entspannt, komplett raus aus dem Kontext, irgendwo anders hin.
Über irgendwas anderes reden.
Genau. Und ich finde es nicht so entspannend, im Studio irgendwas zu essen. Machen auch viele, bestellen sich dann was, bringen irgendwas mit. Ich finde es wirklich entspannend, mal raus, Beine vertreten, irgendwie auch wirklich das als Pause wahrnehmen, als was anderes machen.
Macht auch Sinn. Also es kommt wirklich drauf an, wie halt auch die Band ist. Und man muss sehr drauf einlassen.
Genau.
Deswegen ist auch diese entspannte Haltung, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man nie so hibbelig ist und zu irgendwie vorbrechend irgendwie. Das ist halt dann, mag bei dem einen oder anderen Typen funktionieren, aber halt natürlich dann nie wieder bei vielen oder bei allen. Okay, bei allen ist sowieso eine Pauschalisierung, aber dass man da relativ entspannt ist und dann halt guckt, wie kann ich darauf eingehen, auf die Situation.
Was du halt noch hast bei nicht wenigen Studios, hast du halt einfach auch so ein bisschen Möglichkeiten, dich ein bisschen zurückzuziehen. Ne? Also in manchen Studios hast du dann irgendwo einen Kicker stehen, wo du ein bisschen entspannen kannst. In anderen, die haben irgendwie so einen Lounge-Bereich, wo man sich ein bisschen aufhalten kann. Kleinere haben das dann vielleicht nicht. Die gehst dann eher raus. Also je nachdem, da kann man, glaube ich, mit vielen Sachen spielen, je nachdem, wo man
man muss dann auch halt gucken, wie die Leute so drauf reagieren. Wenn zum Beispiel speziell, weiß nicht, bei den Metal-Jungs war, glaube ich, auch irgendwie so mal der Fall, dass der eine dann mit irgendwie da gar nicht vorankam mit der Gitarrenspur. Und ich sagte, ja, geh mal raus, ruf mal deine Freundin an oder so und komm mal nach 10 Minuten wieder. Und das hat er gemacht und 1-2 Takes und das war's. Also es ist wirklich auch so eine emotionale Sache, zu gucken, hey, wie kann ich denn das sagen? Um da wirklich vielleicht auch ein bisschen persönliches Gespräch auch aufzubauen, möglichst, dass man mal guckt, hey, darauf sind die Leute empfindlich oder das tut ihnen halt gut, das sollen die dann auch mal kurz machen. Und das hilft dann auch gleich wieder, das voranzutreiben, das Ganze.
Eine relativ gute Möglichkeit der Entspannung ist ja auch, einfach mal ein Bier zu trinken.
Ja.
Was uns gleich zum nächsten Punkt führt. Trinken ist extrem wichtig.
Auf jeden Fall. Also man vergisst gerne, ne? Also ich meine, oder man vergisst Essen, weil du so stark konzentriert bist und ganze Zeit da sitzt und hier und da und hörst und irgendwann knurrt der Magen. Und man merkt so, und man kriegt Kopfschmerzen, weil man natürlich zu wenig getrunken hat, ist irgendwie dehydriert und das fördert die Konzentration zum Beispiel und das Wohlbefinden auch nicht. Also ich habe dann halt auch irgendwie viele Bands gesehen, die einfach so eine Schüssel sich irgendwie mitbringen mit viel Süßes. Also Süßes, Obst, irgendwie so eine bunte Mischung, irgendwas Salziges auch, dass man so irgendwie so einen Korb irgendwie so mitbringt oder so eine Schüssel, so eine große, wo jeder mal reinlangt. Und einfach auch was Schönes hat, so was er gerne isst und verschiedene Getränke auch. Man sollte halt natürlich auch immer Wasser irgendwie da haben, gerade wenn man Sprachaufnahmen macht, Gesangsaufnahmen. Sehr wichtig.
Ja, ich meine, das Klischee, man geht in den Proberaum und um 12 geht das erste Bier auf. Das ist bestimmt bei einigen Bands so. Mir hat das nie gut getan, wenn ich während Proben auch, muss ja nicht unbedingt eine Aufnahme sein, dann irgendwie zu früh angefangen habe, ein Bier zu trinken. Das hatte bei mir immer den gegenteiligen Effekt, dass ich einfach total die Konzentration verloren habe und einfach viel mehr Fehler gemacht hätte, als ich es gemacht hätte, wenn ich irgendwie noch 2 Stunden gewartet hätte und mal was Antialkoholisches zu mir genommen habe, des Trinkens willens und nicht des Rausches willens. Man muss mal ein bisschen gucken, wie man auch selber dabei drauf ist.
Aber Trinken auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und so ein Bier im Proberaum oder im Aufnahmeraum ist ja schadet jetzt. So
schadet nicht, muss man sich. Nee, ich habe es gerne als Belohnung am Ende.
Ja, also kommt wie gesagt auf die Band auch drauf an. Ja. Also wenn die halt irgendwie einen Kasten mitbringen und die auch halt als Produzenten irgendwie Bier anbieten und so und du erstmal merkst, okay, da ist jetzt was weg und es entspannt die Situation, sag ich mal. Also jetzt, ich meine jetzt nicht, ich das so sage jetzt unbedingt trinken, das meine ich jetzt gar nicht, aber wenn es halt, wenn du merkst, ey, so ein Bier, das entspannt die Situation, die sind alle etwas lockerer drauf, ist okay. Solange natürlich nie übertrieben wird und so, das sollte natürlich möglichst nie sein, weil da würde ich die auch alle rausschmeißen, aber.
Rausschmeißen ist auch ein ziemlich gutes Stichwort, weil was ich mir immer überlege ist, wenn du mal von dem Fall ausgegangen, dass du halt ins Studio gehst, um 1 oder 2 oder 3 oder wie viel auch immer Songs aufzunehmen und du machst das mit jemandem, der halt in dem Studio ist und das mit dir macht als Tonmensch, dann hast du ja meistens die Konstellation, dass du einen Aufnahmeraum und einen Abhörraum hast. Oder du hast beides in einem, gibt es auch nicht selten. Und da frage ich mich immer, wie angenehm mir das wäre, wenn beispielsweise meine Kollegen damit drinstehen und die ganze Zeit mir zugucken. Also eigentlich sollte es dich nicht aus der Ruhe bringen, aber manchmal hast du einfach, kann ich mir vorstellen, hat man den Wunsch, sich auch so ein bisschen zu deprivieren und dann ist es halt der Tonmensch und ich. Ne? Und alles drumherum, was noch wuselt und Tipps geben will und sowas, brauche ich gerade mal nicht. Kann sowohl kreativ sein, kann aber auch manchmal störend sein. Das ist vielleicht auch was wo man sich einfach dann auch mal verständigen muss und sagen muss, ey Jungs, ihr nervt, jetzt geht doch mal raus, ich brauche mal gerade ein bisschen Ruhe.
Ja, also da muss man halt auch gucken. Also wenn man selber als Produzent, was halt genervt klingt jetzt so böse, aber wenn man da wirklich irgendwie gerade sich konzentrieren möchte, und man merkt, dass nur gequatscht, dass laut gequatscht wird, nur laut gelacht wird und mich das selber mal wieder rausbringt, dann kann man wirklich auch sagen, hey, bitte euch hier um Ruhe, na, wir wollen hier vorankommen. Und oder wenn der Gitarrist gerade nur mit mir quatscht oder wie auch immer und der sagt, hey, wir müssen da nochmal reinhören und die anderen wuseln nur herum und machen ihn nervös. Und das, da muss man schon irgendwo auch eingreifen in der Situation. Natürlich mit einem absolut freundlichen Ton auch, also mit freundlichen Ton mit Nachdruck oder irgendwie sowas. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es nennen mag, aber weil das bringt da halt auch nichts, wenn die zwei Personen, die gerade dran arbeiten, gestört sind. Mhm. Weil es arbeiten bei einer Band, spielen nie mal gleichzeitig alle so ein. In der Konzentration wie.
Also ich habe immer das Gefühl, das entscheidet sich so ein bisschen an dem Punkt, wo es darum geht, wer eigentlich den kreativen
Hut eigentlich auf hat, oder?
Ja, das, genau die Wendung ging mir auch durch den Kopf, die wollte ich aber verhindern, weil das trifft es meines Erachtens nicht so ganz genau. Wer den Riecher für den kreativen Weg hat. Du hast ja manchmal Bands, die arbeiten so lange mit einem Producer schon zusammen, dass der Producer sehr, sehr genau weiß, wie er den Sound gestalten möchte. Der hat vielleicht ein Bild von dem Endprodukt im Kopf, was die Band noch nicht mal im Kopf hat, obwohl die Ideen aus der Feder der Band kommen. Ich glaube, dann ist es, und das sieht man bei vielen großen Bands, ne? Also wenn du dir so Studio Reports anguckst von irgendwelchen großen Bands, Metallica, In Flames oder irgendwie sowas, da siehst du oft, dass derjenige, der gerade dran ist mit der Aufnahme, mit dem Producer alleine ist. Da wuseln nicht immer die anderen Bandmitglieder rum. Während, wenn wir so Nachwuchsbands angucken, wie Overthrow hießen sie, glaube ich, mit denen du jetzt kürzlich in der Aufnahme warst, da waren die Jungs halt die ganze Zeit dabei, weil die wahrscheinlich genau das Ergebnis im Kopf hatten, was du aber nicht kanntest oder wo du noch keine Ideen hattest, wo die eigentlich hinwollen.
Ja.
Also ich glaube, das entscheidet sich dann auch so ein bisschen, wer sozusagen den meisten kreativen Input liefern kann während der Session.
Ist auch, glaube ich, so eine Frage, weil meistens hast du in der Band einen, der so ein bisschen trotzdem der kreative, was heißt kreative Kopf, aber so einer sagt, hey, so und so, der meistens auch den Song geschrieben hat. Oder sagen wir mal, die Grundidee plus Musik plus Grundakkorde und so, das Grundkonzept von ihm kommt. Und der sagt, hey, so und so stellen wir uns das vor und so, das muss sein und dort ist der Akkord und dort ist der Wechsel und dort ist der Bridge und dort ist die Bridge und so ist das. Und das kommt auch darauf ein bisschen an. Und da gibt es meistens immer so einen, der sich so rauskristallisiert, der da einen absoluten Durchblick hat. Habe ich meistens, also bei jungen Bands zumindest.
Frage am Rande. Wenn du als Produzent mit einer Band ins Studio gehst, lässt du dir vorher die Songs geben, damit du eine Ahnung hast, wie sie klingen sollen oder was, wie der Song am Ende sein soll? Und hörst du dir den ein paar Mal an und stellst dich sozusagen darauf ein und weißt, aha, jetzt kommt ein Break und muss so und so klingen? Oder?
Also natürlich, wie viele Songs, das sollte man schon abfragen. Wenn die irgendwas haben, was so selbst mit dem Handy irgendwie noch klingt, lass ich mir das gerne schicken, wenn sie das haben. Damit man sich so ein bisschen einstellen kann, wenn man weiß, hey, das kommt jetzt also irgendwie, das machen die. Und ich quatsch schon mit denen quasi ein bisschen ab, was sie vom Klang so vorstellen. So, wo man da vielleicht schon, wo man eine Beeinflussung schon vornehmen kann im Vorfeld. Schon, wo man. Beziehungsweise, ich weiß nicht, bei Overthrow war es dann irgendwie so, die hatten das zweite Mal. Jetzt hatten die teilweise bis zu, ich glaube, bei dem einen Lied waren es 15 Taktwechsel, ein Tempiwechsel oder so. Also das war dann schon krass und das kann man sich da wirklich auf jeden Fall im Vorfeld schon vorher geben. Da kann man es mit Metronom schon einstellen, dass du sagst, okay, von Takt 1 bis 16 ist es Dreivierteltakt, 140er Tempo, dann ist es zwei Takte, Viervierteltakt, 110er Tempo, also das kann man alles schon mal zum Beispiel mit Metronom auch schon vorprogrammieren in der DAW. Das kann man alles schon mal machen. Dafür kann es auch sinnvoll sein, sage ich mal. Wenn man solche, weil es sind auch irgendwie so 15 Minuten, wo du dann brauchst und bis du irgendwie das ganze Metronom dann eingestellt hast.
Wir reden die ganze Zeit übrigens von einer Dresdner Band, die Bonnie vor kurzem aufgenommen hat. Nicht zu verwechseln mit der Metalband aus Stavanger, die schon ein bisschen erfolgreicher sind.
Ja.
Weil die machen nämlich auch relativ viel Studio Reports. Ihr habt, glaube ich, auch ein Video gemacht, wo man so ein bisschen die Arbeit sieht. Das können wir mit verlinken.
Ne? Können wir gern machen, wenn Interesse besteht. Und
was heißt, wenn Interesse besteht? Wir zwingen ja das Interesse auf.
Ja. Nee, guckt euch das mal an. Recht junge Band, aber ich glaube, das Video hat vielen gefallen bis jetzt. Nee, aber da kann man es auch mal sehen. Und die sitzen halt zum Beispiel die ganze Zeit mit da. Es ist dann halt manchmal schwierig, weil die einen langweilen sich halt so irgendwie. So auch mal gerne mal 6 Stunden. Und die anderen ackern dafür 6 Stunden in der Zeit. Also es ist, muss man halt immer gucken. Es ist auch so eine Sache, wenn man weiß, ich habe nur 2 Aufnahmetage. Es finde ich problematisch, wenn man sagt, der Sänger ist zum Schluss dran. Weil der hat den absoluten Druck dann, hey, ich muss da jetzt fertig werden in 3 Stunden. Ich muss jetzt in 3 Stunden die beste Leistung abliefern, die ich irgendwie habe. Also man sollte auch gucken, dass es möglichst gerecht verteilt ist. Dass jeder mal an jedem Tag mit einer Aufnahme beschäftigt ist. Dass nie einer dann zum Schluss den Druck hat, alles irgendwie perfekt zu machen. Das ist halt, sollte man nie machen. Also ansonsten verzettelt man sich vielleicht und jetzt haben wir noch 2 Stunden, da muss noch 2 Songs einsingen, meine Fresse. So, wie schaffen wir das? Und da hat der extremen Druck, dann hast du extremen Druck als Produzent und da kannst du die Situation eigentlich gar nicht mehr beeinflussen. Spätestens, wenn du wirklich dich geografisch aus dem Ort dann entfernen musst, weil der eine wieder nach Hamburg fahren muss oder wo auch immer hin das ist. Oder du selber als Produzent irgendwie nur das Studio angemietet hast für den Zeitraum und dann weg musst. Und dann muss auch natürlich aufgeräumt werden, da muss irgendwie ein Backup gemacht werden. Und also man sollte auch wirklich eine gute Zeitplanung haben für das Ganze, für wenn man weiß, ich habe nur zum Beispiel 2 Tage Aufnahme oder ich habe eine Woche Aufnahme oder 14 Tage.
Ja, wohl wahr.
Also da sollte man wirklich schon ein bisschen was man sollte das im Überblick haben, die Zeitplanung.
Was wir jetzt oft genug betont haben. Nein, es ist wirklich einfach ein zentrales Element für alle Beteiligten. Gerade wenn man sich in einem Studio einmietet, produziert man Kosten. Man ist ja nicht die alle einzige Band, die sich in einem Studio einmietet. Und das heißt, man hat Nachfolger, man will das Feld nicht unnötig lange besetzen, sodass die vielleicht mit ihrem Aufbau in Probleme kommen. Also das ist schon An- und Abfahrt muss man rechnen, Polster muss man rechnen, gerade wenn man mit der Deutschen Bahn anreist.
Oh ja, dann auch gerne mal Polster von Tagen.
Genau. Also behaltet das im Auge und dann wird alles gut. Damit haben wir eigentlich unsere Liste relativ vollständig abgearbeitet, oder?
Ich denke schon. Also ich glaube auch ein ziemlich langer Podcast wieder, aber das ist auch schön.
Ja, unwesentlich. Wir haben bestimmt das ein oder andere vergessen und haben mit Sicherheit ein bisschen Wirr zwischen den Themen hin und her geschalten.
Genau, dann kritisiert uns bitte.
Das liegt aber auch so ein bisschen an unserer leicht eingeschlafenen Praxis. Wir versuchen ab jetzt natürlich wieder ein bisschen regelmäßiger zu erscheinen, das ist nicht immer machbar. Man hat ja auch noch einen Job, der sich in viele Dinge reindringt, unter anderem auch ins Podcasting. Aber wir haben bereits die nächsten Themen in Planung. Wir haben bereits so ein paar Gäste angefragt, haben auch durchaus positives Echo bekommen. Von dem einen mal mehr, von dem anderen mal weniger. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Folgen, die anstehen. Ansonsten werden wir mal versuchen, jetzt einfach so ein bisschen zum einen in die Praxis reinzuhorchen, vielleicht in verschiedene Einsatzfelder mal zu gucken. Ja, also Filmmusik können wir uns da vorstellen.
Filmtonmischung zum Beispiel.
Tonmischung, Aufnahmen unterschiedlichster Couleur. Ja. Dann vielleicht auch ein bisschen in die Berufsfelder mal reinzuschnüffeln. Was kann man denn eigentlich mit Klangverarbeitung so alles machen? Gibt ja doch extrem vielseitige Einsatzbereiche, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich sag bloß Klangbearbeitung oder Klangverarbeitung beim Produktdesign. Kennt man besonders aus der Automobilbranche. Wie klingt eigentlich so eine Tür, wenn ich sie zuschlage? Oder wie soll ein Blinker klingen? Oder wie soll auch der Motor klingen? Ne? Wir gehen ja mittlerweile auch dahin, dass Motorsound designt wird.
Oder wie klingt zum Beispiel ein frisch geöffnetes Bier? Das ist auch so eine Frage. Was ist der perfekte Klang für ein frisch geöffnetes Bier? Und da gibt es wirklich
oder so.
Teams, die sich dann den ganzen Tag damit beschäftigen.
Genau. Also da gibt's, das Feld ist weit und wir haben da schon noch so ein paar Ideen, die, glaube ich, viel Spannendes bereithalten. Zu vielen werden wir uns sicherlich an den geeigneten Stellen dann jemanden dazu holen, der die entsprechende Expertise mitbringt und uns so ein bisschen aus der Bredouille holt, dass wir verantwortlich sind für das Zeug, was wir hier rumlabern. Naja, ihr wisst ja, wenn wir irgendwas vergessen haben oder nicht ganz so richtig auf die Reihe bekommen haben, dann lasst es uns wissen. Wir bauen auch gern ein Errata in die folgenden Sendungen ein. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir Fehler machen, stehen wir auch dazu. Und ich wirke Bonnie danach, weil der muss mir auf die Finger klopfen, wenn ich Fehler mache.
Und andersrum genau.
Als der Experte hier. Die nächste Sendung hoffen wir, dass wir dann einigermaßen pünktlich wieder in so einen 4-Wochen-Rhythmus reinkommen. Dann hoffentlich auch mit Intro und Outro. Ich erwähne es nochmal, um auch selbst ein bisschen Druck aufzubauen.
Ja.
Und dann vielleicht schon mit Gast oder auch ohne Gast, je nachdem, wie es passt. Vielleicht noch einen Reim zum Ende eingebaut. Das ist ganz hervorragend. Das läuft hier, wie es
wir werden besser.
Perlenfädeln.
Wir werden jetzt immer besser nach so mit jeder Minute. Vielleicht sollten wir noch einen Pott da nachschieben, oder?
Ja, wohl wahr. ansonsten würde ich sagen, holen wir uns aus der selbstreferenziellen Laberschleife und tun den Deckel auf den Topf, oder?
Genau. Morgen wird wieder lang oder so.
Es war wieder immer ein innerliches Blumenpflücken.
Ein Fest. Ein
genau. Hat Spaß gemacht. Lasst uns wissen, was ihr denkt oder was ihr noch beizutragen habt. Ansonsten vielen Dank, Bonnie.
Ja, vielen Dank, Matze.
Und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.